Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Teil 2, Kapitel 3 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 3. Eine Perle von 10 Millionen. Die Nacht kam heran, ich legte mich zu Bette und schlief ziemlich schlecht. In meinen Träumen spielten die Haifische eine bedeutende Rolle. Am folgenden Morgen weckte mich um 4 Uhr der Steward, welchen der Kapitän Nemo besonders zu meinen Diensten bestellt hatte. Ich stand rasch auf, kleidete mich an und ging in den Salon. Der Kapitän Nemo wartete schon auf mich. »Herr Aronnax«, sagte er zu mir, »sind Sie bereit zu gehen? Folgen Sie mir gefälligst.«
»Und meine Gefährten, Kapitän?«
»Sie sind schon in Kenntnis gesetzt und erwarten uns.«
»Werden wir nicht unsere Skaphander anziehen?« fragte ich.
»Noch nicht. Ich habe den Nautilus jener Küste nicht zu nahe kommen lassen, und wir sind von der Bank von Manar ziemlich weit ab in hoher See. Aber ich habe unseren Nachen zurechtmachen lassen, der uns genau an den Punkt bringen wird, wo wir ausschiffen werden. Dadurch wird uns eine weite Überfahrt erspart. Er bringt unsere Tauchgeräte mit, welche wir in dem Moment, wo diese unterseeische Untersuchung beginnt, anziehen werden.«
Der Kapitän Nemo führte mich zu der Mittelleiter, welche auf die Plattform führte. Ned und Conseil befanden sich schon da, voll Freude über die Vergnügungspartie, welche vorbereitet wurde. 5 Matrosen des Nautilus warteten, die Ruder in der Hand, in dem Nachen, welcher mit einem Tau an Bord befestigt war. Es war noch dunkle Nacht. Wolkenstreifen bedeckten den Himmel und ließen nur hier und da Sterne erblicken. Ich wendete meinen Blick dem Lande zu, sah aber nur einen trüben Streifen, der 3/4 des Horizonts von Südwest nach Nordwest schloss. Der Nautilus, welcher während der Nacht die Westküste Ceylons heraufgefahren war, befand sich im Westen der Bay, oder vielmehr des Golfes, welcher durch dieses Land und die Insel Manar gebildet wird. Dort, unter düsterem Gewässer, befand sich die Perlmuschelbank, ein unerschöpfliches Feld, das über 20 Meilen weit sich erstreckt. Der Kapitän Nemo, nebst mir, Conseil und Ned, wir saßen im hinteren Teil des Bootes. Der Führer desselben stand beim Steuer. Seine 4 Genossen fassten die Ruder. Das Bindseil wurde losgeknüpft, und wir fuhren ab. Das Boot steuerte in südliche Richtung, nicht sehr eilig. Ich beobachtete, dass die kräftig unterm Wasser geführten Ruderschläge nur von 10 zu 10 Sekunden aufeinander folgten, nach der allgemein bei der Kriegsmarine üblichen Weise. Ein leichtes Wogen von der offenen See her brachte das Boot in einige Schwanken, und einiges Wellengeräusch lief ihm voran. Wir verhielten uns schweigend. Worauf hafteten des Kapitäns Nemo sinnende Gedanken? Vielleicht bei dem Land, welchem er sich näherte und das er allzu nahe fand, umgekehrt wie bei Ned, dem es noch allzu ferne vorkam. Conseil war in neugieriger Spannung. Gegen 5:30 ließ die erste Färbung des Horizonts den oberen Streifen der Küste klarer erkennen. Ziemlich flach im Osten hob sie sich etwas dem Süden zu. 5 Meilen war sie noch entfernt, und ihr Gestade zerfloss noch im nebligen Gewässer. Das Meer zwischen uns war leer. Kein Fahrzeug, kein Taucher zu sehen. Völlig verlassen war die Stelle, wo die Perlenfischer zusammenzukommen pflegten. Wir kamen, wie der Kapitän Nemo mir bemerkt hatte, einen Monat zu früh in diese Gegend. Um 6 Uhr ward's plötzlich Tag, so rasch, wie es in den tropischen Gegenden eigentümlich ist, wo man weder Dämmerung noch Morgenröte kennt. Die Sonnenstrahlen drangen durch den Vorhang des überm Horizont zerstreuten Gewölks, und das strahlende Gestirn stieg rasch empor. Ich sah deutlich das Land mit hier und da zerstreuten Bäumen. Das Boot fuhr weiter auf die Insel Manaar zu, welche südlich sich abrundete. Der Kapitän Nemo war aufgestanden und beobachtete das Meer. Auf ein gegebenes Zeichen ward der Anker hinabgelassen, der nicht viel zu sinken hatte. Denn der Meeresgrund, welcher an dieser Stelle einen der höchsten Punkte der Perlenbank bildete, war nur einen Meter tief. Das Boot schwenkte sich sogleich der Ebbe gemäß, welches nach dem hohen Meer hintrieb. »Nun sind wir an Ort und Stelle, Herr Aronnax«, sagte darauf der Kapitän Nemo. »Sie sehen hier diese enge Bai. An dieser Stelle hier werden in einem Monat die zahlreichen Fischerbarken der Ausbeutenden sich einfinden, und in diesen Gewässern werden ihre Taucher mit kühner Ausdauer suchen. Diese Bai ist für diese Fischerei günstig gelegen und geeignet. Im Schutz vor den stärksten Winden ist das Meer da nie sehr unruhig, ein Umstand, welcher der Arbeit der Taucher sehr zustatten kommt. Jetzt wollen wir unsere Scaphänder anlegen und unseren Spaziergang vornehmen.« Ich erwiderte nichts, und in stetem Hinblick auf diese verdächtigen Wogen fing ich an, mit Hilfe der Bootsleute meine schwere Seekleidung anzuziehen. Der Kapitän Nemo und meine beiden Gefährten legten ebenfalls die Kleidung an. Von der Mannschaft des Nautilus durfte uns bei diesem Ausflug niemand begleiten. Bald steckten wir bis an den Hals in der Kautschukkleidung, und der Luftapparat war mit Bändern auf unseren Rücken befestigt. Vom Ruhmkorff'schen Apparat war keine Rede. Bevor ich meinen Kopf in die kupferne Kapsel steckte, bemerkte ich es dem Kapitän. »Dieser Apparat würde uns nicht dienlich sein«, erwiderte der Kapitän. »Wir begeben uns in keine große Tiefe, und die Sonnenstrahlen werden schon ausreichen, unseren Weg zu beleuchten. Zudem ist es nicht klug, unter diese Gewässer eine elektrische Lampe mitzunehmen, weil deren heller Schein unversehens einen gefährlichen Bewohner dieser Meeresgegend herbeilocken konnte.« Während der Kapitän diese Äußerung machte, wendete ich mich um nach Conseil und Ned Land. Aber diese beiden Freunde hatten schon ihren Kopf in die metallene Kappe gesteckt, und sie konnten weder hören noch antworten. Ich hatte noch eine letzte Frage an den Kapitän Nemo zu richten. »Und unsere Waffen?« fragte ich. »Unsere Gewehre?« »Gewehre? Wozu? Bekämpfen ihre Gebirgsbewohner nicht den Bären mit dem Dolch in der Hand? Und ist nicht der Stahl eine zuverlässigere Waffe als das Blei? Hier ist eine gute Klinge, die stecken sie in ihren Gürtel, und nun vorwärts!« Ich blickte auf meine Gefährten. Sie waren wie wir in Rüstung, und dazu schwang Ned Land eine ungeheure Harpune, welche er, bevor er den Nautilus verließ, in das Boot gelegt hatte. Hierauf ließ ich mir, nach dem Beispiel des Kapitäns, den Kopf in die schwere Kupferkugel stecken, und unsere Luftbehälter wurden sofort in Tätigkeit gesetzt. Alsbald darauf brachten die Bootsleute uns der Reihe nach aus dem Fahrzeug, und wir fassten anderthalb Meter tief Grund auf ebenen Sand. Der Kapitän Nemo winkte uns mit der Hand, wir folgten ihm und verschwanden auf sanft abhängigem Boden unter dem Gewässer. Hier verließen mich die schlimmen Gedanken, welche meinen Kopf belagert hatten. Ich ward wieder zum Erstaunen ruhig. Die Leichtigkeit meiner Bewegungen hob mein Vertrauen, und das Fremdartige des Schauspiels fesselte meine Einbildungskraft. Die Sonnenstrahlen brachten schon hinreichende Helle unter die Gewässer. Die geringsten Gegenstände waren erkennbar. Nachdem wir 10 Minuten weit gegangen, befanden wir uns in einer Tiefe von 5 Metern, und der Boden wurde fast eben. Unter unseren Tritten wurden, gleich Bekasien im Sumpf, Schwärme merkwürdiger Fische aufgescheucht, aus der Gattung der Einflosser, die außer am Schwanz sonst keine Flossen haben. Ich erkannte eine 8 Dezimeter lange Meerschlange mit blauschwarzem Bauch, die man leicht mit dem Meeraal verwechseln könnte, hätte nicht dieser goldfarbene Streifen an den Seiten. Von Deckfischen mit sehr platten, ovalen Körper bemerkte ich Golddecken mit grellen Farben, die essbar sind und ein vortreffliches Gericht liefern. Inzwischen war die Sonne höher gestiegen und erleuchtete mehr und mehr die Masse der Gewässer. Der Boden änderte sich allmählich, und an die Stelle des Sandes trat eine ordentliche Straße mit runden Felsstücken, überkleidet mit einem Teppich von Mollusken und Zoophyten. Mitten unter diesen lebendigen Pflanzen und unter den Wölbungen von Wassergewächsen liefen Legionen unbeholfener Gliedertiere, zum Teil hässlich anzusehen. So stieß ich mehrmals auf den enormen, von Darwin beobachteten Meereskrebs, welchem die Natur die erforderliche Kraft und den Instinkt gegeben hat, um sich von Kokosnüssen zu nähren. Er klettert am Ufer an den Bäumen hinauf, wirft die Nuss herab, welche beim Fallen zerbricht, worauf er sie mit seinen ungeheuren Scheren öffnet. Hier, unter den klaren Fluten, bewegte sich die Krabbe mit einer Behendigkeit ohnegleichen. Gegen 7 Uhr beschritten wir endlich die Perlmuschelbank, worauf die Perlenaustern zu Millionen erzeugt wurden. Diese kostbaren Mollusken waren durch braune Byssus fest angeheftet, so daß sie ihre Stelle nicht verändern konnten. Die Muscheln sind rund, haben dicke, sehr runzlige Schalen, beide von fast gleicher Größe. Manche waren mit grünlichen, von oben herablaufenden Streifen geziert. Sie gehörten jungen Austern. Die anderen, mit rauer und schwarzer Oberfläche, 10 Jahre alt oder noch älter, waren bis zu 15 Zentimeter breit. Der Kapitän Nemo zeigte mir mit der Hand diese erstaunlich reich aufgeschichtete Masse von Perlmuscheln, und es war mir begreiflich, dass diese Fundgrube wahrhaft unerschöpflich ist. Ned Land beeilte sich, mit den schönsten Mollusken ein Garn zu füllen, das er an der Seite hängen hatte. Aber wir konnten uns nicht aufhalten. Wir mussten dem Kapitän folgen, der auf ihm bekannten Pfaden zu gehen schien. Der Boden wurde allmählich wieder höher, und manchmal reichte mein Arm, wenn ich ihn aufhob, über den Meeresspiegel hinaus. Nachher wurde die Bank wieder niedriger, wir stießen auf hohe, zugespitzte Felsen, aus deren dunklen Spalten ungestalte Schalentiere mit starren Augen uns anblickten. In diesem Augenblicke öffnete sich vor unseren Augen eine ungeheure Grotte zwischen malerisch getürmten Felsen, die mit allem Schmuck der unterseeischen Flora geziert waren. Dieselbe kam mir anfangs ganz dunkel vor, die Sonnenstrahlen schienen darin allmählich zu erlöschen. Der Kapitän Nemo trat in dieselbe ein, wir ihm nach. Meine Augen gewöhnten sich bald an das verhältnismäßige Dunkel. Wir befanden uns unter einem Gewölbe, das von natürlichen Pfeilern getragen wurde, die gleich den schwerfälligen Säulen toskanischer Architektur auf breiter Granitbasis ruhten. Weshalb zog uns unser rätselhafter Führer ins Innere dieser unterseeischen Grotte? Wir sollten's bald erfahren. Nachdem wir einen ziemlich steilen Abhang hinabgestiegen waren, betraten wir den Boden einer Art kreisrunden Schachtes. Der Kapitän Nemo blieb stehen und wies mit der Hand auf einen Gegenstand, den ich noch nicht einmal wahrgenommen hatte. Es war eine Auster von außerordentlicher Größe, eine Riesentridane, ein Weihkessel, der einen See von Weihwasser fasste, ein Becken, das mehr als 2 mal 2 Meter groß war und folglich größer als dasjenige, welches den Salon des Nautilus zierte. Ich näherte mich der phänomenalen Molluske. Sie war mit ihrem Byssus an eine Granitplatte befestigt und entwickelte sich da abgesondert im ruhigen Wasser der Grotte. Ich schätzte ihr Gewicht auf 300 Kilogramm. Eine solche Art Auster enthält 15 Kilo Fleisch, und es gehört wohl einen Riesenmagen dazu, einige Dutzend solcher Austern zu verschlingen. Der Kapitän Nemo war ohne Zweifel schon mit dem Dasein dieses Schalentieres bekannt und besuchte es nicht jetzt zum ersten Male, und ich dachte, er wolle, indem er uns dahin führte, uns nur eine Naturmerkwürdigkeit zeigen. Ich irrte mich. Der Kapitän hatte ein besonderes Interesse, sich von dem gegenwärtigen Zustand des Tieres zu überzeugen. Die beiden Schalen der Molluske waren ein wenig geöffnet. Der Kapitän näherte sich und steckte seinen Dolch zwischen die Schalen, um sie zu hindern, sich wieder zu schließen. Dann hob er mit der Hand die häutige und befranzte Umhüllung auf, welches das Tier wie ein Mantel bedeckte. Hier sah ich zwischen blättrigen Fakten eine freiliegende Perle von der Größe einer Kokosnuss. Ihre kugelrunde Form, vollkommene Klarheit, ihr bewundernwertes Wasser machte sie zu einem Kleinod von unschätzbarem Wert. Voll Neugierde steckte ich die Hand aus, um sie zu fassen, zu betasten, aber der Kapitän hielt mich zurück, machte ein verneinendes Zeichen und zog rasch seinen Dolch heraus, dass die Schalen sich wieder schlossen. Ich begriff die Absicht des Kapitäns. Er wollte die Perle in ihrer Umhüllung allmählich größer werden lassen, indem das Tier jedes Jahr durch fortgesetzte Absonderung neue konzentrische Schichten hinzufügte. Dem Kapitän Nemo allein war die Grotte bekannt, wo dieser staunenswerte Frucht der Natur reif wurde. Er allein zog sie so gewissermaßen groß, um ihr eines Tages in seinem Museum ihren Platz anzuweisen. Vielleicht hatte er sogar, nach dem Beispiel der Chinesen und Inder, die Bildung dieser Perle hervorgerufen, indem er ein Stückchen Glas oder Metall zwischen die Falten der Molluske schob, das sich allmählich mit dem Perlmuttstoff bedeckte. Jedenfalls verglich ich diese Perle mit den mir bereits bekannten, mit denen, welche in der Sammlung des Kapitäns glänzen, so schätzte ich ihren Wert auf mindestens 10 Millionen Franken. Eine prachtvolle Naturmerkwürdigkeit. Kein persönlicher Schmuck, denn welche Frauenohren hätte diese Perle tragen können? Als der Besuch bei der stattlichen Tridene abgestattet war, verließ der Kapitän Nemo die Grotte, und wir begaben uns wieder auf die Muschelbank inmitten des Klares, von dem Werk der Taucher noch nicht getrübten Wassers. Wir gingen einzeln, indem jeder nach Belieben stehen blieb oder sich entfernte. Ich hatte nicht die geringste Angst vor den Gefahren, welche meine Phantasie so lächerlich übertrieben hatte. Die Bodenerhebung zog sich merklich der Meeresoberfläche zu, und bald war mein Kopf nur noch einen Meter von derselben entfernt. Conseil kam zu mir und grüßte mich freundlich, indem er sein dickes Kopfgehäuse an das meinige hielt. Aber diese hohe Stelle war nur einige Toisen groß, und bald kamen wir wieder abwärts in unser Element. 10 Minuten später blieb der Kapitän Nemo plötzlich stehen. Ich glaubte, er wolle wieder umkehren. Nein. Mit einem Wink befahl er, an seiner Seite in Krümmung uns auf den Boden zu ducken. Er wies mit der Hand auf einen Punkt hin, und ich schaute aufmerksam. In einer Entfernung von 5 Metern zeigte sich ein Schatten und kam bis zum Boden herab. Es fuhr mir der ängstliche Gedanke an Haifische durch den Kopf. Aber ich irrte mich, und diesmal noch hatten wir es nicht mit Seeungeheuern zu tun. Es war ein Mensch, ein leibhaftiger Mann, ein Inder, ein Schwarzer, wohl ein armer Teufel, der die Absicht hatte, vor der Ernte eine Nachlese zu halten. Ich bemerkte, wie sein Kanot, das einige Fuß über seinem Kopf ankerte, ihm als Rückhalt diente. Von da aus tauchte er unter und kehrte dahin zurück. Ein gleich einem Zuckerhut zugehauener Stein, den er mit einem Fuß festhielt und der mit einem Strick an seinem Boot befestigt war, beförderte sein rasches Herabsteigen. Darin bestand sein ganzer Apparat. So wie er, etwa 5 Meter tief, auf den Grund kam, fiel er auf die Knie, füllte einen Sack mit rasch zusammengerafften Muscheln. Dann eilte er wieder hinauf, leerte seinen Sack aus, zog seinen Stein nach und wiederholte seine Verrichtung, die nur 30 Sekunden dauerte. Der Taucher sah uns nicht. Wir waren durch den Schatten des Felses seinen Blicken entzogen. Und wie hätte auch der arme Kerl sich denken können, dass Menschen dort unter den Gewässern sich befänden, die seine Bewegungen belauerten, seine Arbeit genau beobachteten. So tauchte er öfters auf und ab. Mehr wie 1 Dutzend Muscheln bekam er bei einem Tauchen nicht, denn er musste sie von der Bank, wo sie mit ihren starken Bissus befestigt waren, losreißen. Und wie viele Muscheln waren ohne Perle, für die er sein Leben wagte. Ich sah ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Er verrichtete sein Geschäft regelmäßig, und eine 1/2 Stunde lang schien ihn keine Gefahr zu bedrohen. Das Schauspiel dieser Fischerei war mir interessant. Da, auf einmal, als der Inder eben auf dem Boden kniete, sah ich ihn mit Entsetzen aufspringen und sich aufwärts schwingen, zur Rückkehr an die Oberfläche. Ich erkannte bald den Grund seines Schreckens. Ein riesenmäßiger Schatten zeigte sich dem unglücklichen Taucher. Es war ein Hai erster Größe, der mit feurigen Augen, offenem Rachen, schräg herbeischoss. Ich starrte stumm vor Schrecken, unfähig, mich zu regen. Das gefräßige Tier stürzte mit einem kräftigen Schlag seiner Flossen auf den Inder, der zwar dem Biss des Ungetüms seitwärts auswich, aber von seinem Schwanz auf die Brust getroffen zu Boden fiel. Diese Szene dauerte kaum einige Sekunden. Der Hai kam wieder, legte sich auf den Rücken und schickte sich an, den Inder zu zerfleischen, als der Kapitän Nemo, welcher neben mir kauerte, plötzlich aufsprang. Den Dolch in der Hand ging er gerade auf das Ungeheuer los, um es im Kampf mit ihm aufzunehmen. Im Augenblick, als der Hai im Begriff war, nach dem unglücklichen Fischer zu schnappen, gewahrte er seinen Gegner, legte sich wiederum auf den Bauch und schoss auf ihn los. Der Kapitän Nemo nahm seine Stellung. Rückwärts gebogen erwartete er mit staunwerter Kaltblütigkeit das fürchterliche Tier, und als dieses auf ihn zustürzte, bog er sich mit wunderbarer Behendigkeit seitwärts, wich dem Stoß aus und bohrte ihm seinen Dolch in den Bauch. Aber damit war es noch nicht aus. Es entspann sich ein furchtbarer Kampf. Der Haifisch wurde wütend. Das Blut strömte aus seinen Wunden. Das Meer färbte sich rot, und ich konnte in dem dunklen Schein nichts mehr sehen. Nichts mehr. Bis zu dem Moment, wo ich durch eine lichte Stelle den kühnen Kapitän im Zweikampf mit dem Ungeheuer begriffen erblickte. Angeklammert an eine Flosse des Tieres, bearbeitete er den Bauch seines Gegners mit Dolchstößen, ohne jedoch durch einen Stich ins Herz die Entscheidung bringen zu können. Der wütend zappelnde Hai regte die Wassermasse dergestalt auf, dass der Wogenwirbel mich hinzuwerfen drohte. Ich hätte dem Kapitän zu Hilfe eilen mögen, aber vor Schreck starr vermochte ich nicht, mich zu regen. Ich blickte mit verstörten Augen hin, sah die Erfolge des Kampfes schwanken. Der Kapitän fiel zu Boden, von der Wucht des enormen Masse über ihn niedergedrückt. Der Rachen des Ungetüms öffnete sich über die Maßen weit gleich der Blechschere eines Hüttenwerkes, und es war um den Kapitän geschehen, wäre nicht flink wie ein Gedanke, Ned Land mit seiner Harpune auf den Hai gestürzt, um ihm den Todesstoß zu versetzen. Die Wogen vermischten sich mit masseweise strömendem Blut. Sie gerieten durch die Schläge des mit unbeschreiblicher Wucht sich bewegenden Tieres in heftige Aufregung. Ned Land hatte sein Ziel nicht verfehlt. Das Todesröcheln des Ungeheuers trat ein. Ins Herz getroffen, zappelte er in fürchterlichen Zuckungen, so daß Conseil durch den Gegenstoß zu Boden geworfen wurde. Inzwischen hatte Ned Land den Kapitän freigemacht. Dieser stand unverletzt auf, ging stracks auf den Inder zu, schnitt rasch den Strick entzwei, womit er an seinen Stein gebunden war, nahm ihn in seine Arme und versetzte ihm einen kräftigen Tritt mit der Ferse, wodurch er zur Oberfläche des Meeres emporkam. Wir drei folgten ihm nach, und wie durch ein Wunder gerettet, erreichten wir in einigen Augenblicken die Fischerbarke. Der Kapitän Nemo war vor allem darauf bedacht, den Unglücklichen wieder ins Leben zu rufen. Ob's gelingen würde, stand dahin. Man konnte es hoffen, da der arme Teufel nicht lange unter Wasser gewesen war. Aber der Hai konnte ihm mit seinem Schwanz einen Streich versetzt haben, der tödlich war. Glücklicherweise war dem nicht so, und ein kräftiges Reiben von Conseil und des Kapitäns brachte es allmählich dahin, dass der Ertrunkene wieder zum Bewusstsein kam. Er schlug die Augen auf. Wie musste er überrascht, ja erschrocken sein, als er die vier dicken Kupferköpfe über sich gebeugt sah. Und was musste er gar denken, als der Kapitän Nemo ein Säckchen von Perlen aus der Tasche zog und es ihm in die Hand drückte. Dieses hochherzige Almosen des Mannes unter den Gewässern wurde von dem armen Indo Ceylons mit zitternder Hand angenommen. Seine scheuen Blicke gaben übrigens zu erkennen, dass er nicht wusste, welchen übermenschlichen Wesen er Leben und Glück verdankte. Auf ein Zeichen des Kapitäns begaben wir uns wieder zu der Perlmuschelbank, und indem wir denselben Weg einschlugen, welchen wir gemacht hatten, gelangten wir nach einer halben Stunde zu dem Anker, woran das Boot des Nautilus befestigt war. Sobald wir uns in dem Fahrzeug befanden, entledigten wir uns mit Hilfe der Bootsleuten der schweren Bepanzerung. Der Kapitän Nemo richtete sein erstes Wort an den Kanadier. »Dank, Meister Land«, sprach er zu ihm. »Es ist eine Vergeltung gewesen, Kapitän«, erwiderte Ned Land, »und meine Schuldigkeit.« Ein bleiches Lächeln auf den Lippen des Kapitäns, das war alles. »Zum Nautilus«, sprach er. Das Boot flog rasch über die Wellen. Nach einigen Minuten stießen wir auf den toten Haifisch, der auf der Oberfläche schwamm. An der schwarzen Farbe der Spitzen seiner Flossen erkannte ich den furchtbaren Schwarzflosser des Indischen Meeres, der zur Gattung der eigentlichen Haifische zählt. Er war über 25 Fuß lang. Sein entsetzlich großes Maul machte den dritten Teil seines Körpers aus. Er war ausgewachsen, was an den sechs Reihen Zähnen zu erkennen war, welche in gleichschenkligen Dreiecken auf der oberen Kinnlage saßen. Conseil betrachtete ihn mit rein wissenschaftlichem Interesse, und ich bin überzeugt, dass er ihn unter den Knorpelfischen richtig zu klassifizieren verstand. Während ich diese träge Masse beobachtete, zeigte sich ein Dutzend dieser gefräßigen Schwarzflosser plötzlich rings um das Boot herum, doch ohne sich um uns zu bekümmern, fielen sie über den Leichnam her und stritten sich um seine Fetzen. Um 8:30 Uhr befanden wir uns wieder an Bord des Nautilus. Hier überließ ich mich meinen Gedanken über die Vorfälle bei unserem Ausflug zur Bank von Manaar. Zwei Bemerkungen drängten sich mir dabei unwillkürlich auf. Die eine betraf die unvergleichliche Kühnheit des Kapitäns Nemo, die andere seine aufopfernde Hingebung für ein menschliches Wesen, einen Repräsentanten der Rasse, vor welcher er sich unter das Meer flüchtete. Was er auch darüber sagen mochte, dieser seltsame Mann hatte es noch nicht dahin gebracht, sein Menschenherz ganz zu vernichten. Als ich ihm diese Bemerkung machte, antwortete er mit etwas gerührtem Ton: »Dieser Inder, Herr Professor, ist Bewohner des Landes der Unterdrückten, und ich bin noch und werde es bis zu meinem letzten Atemzug sein, diesem Lande angehörig.« Ende von Teil 2, Kapitel 3, gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen. Teil 2, Kapitel 4 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 4. Das Rote Meer. Während des 29. Januar verschwand die Insel Ceylon unterm Horizont, und der Nautilus, mit einer Geschwindigkeit von 20 Meilen in der Stunde, bewegte sich vorsichtig in dem Labyrinth von Kanälen, welche die Malediven von den Lakediven trennt. Er fuhr selbst längs der Insel Kittan, die von madreporischem Ursprung, von Vasco de Gama im Jahre 1499 entdeckt, eine der 19 Hauptinseln dieses Archipels, der Lakediven unterm 10. Grad und 14 Grad 30 Minuten nördlicher Breite und 69 Grad bis 50 Grad 72 Minuten östlicher Länge liegt. Wir hatten damals 16.200 Meilen oder 7.500 Lieues seit unserer Abfahrt im Japanischen Meer zurückgelegt. Am folgenden Tag, den 30. Januar, als sich der Nautilus wieder auf die Oberfläche des Ozeans erhob, hatte er kein Land mehr in Sicht. Er fuhr nordnordwestlich in Richtung des Meeres von Oman, welches zwischen Arabien und der indischen Halbinsel den Eingang zum Persischen Golf bildet. Von hier aus war es nicht möglich, weiterzufahren. Wohin führte uns der Kapitän Nemo? Ich hätte es nicht sagen können. Das konnte den Kanadier nicht befriedigen, welcher die Frage aufwarf. »Wir fahren, Meister Ned, wohin das Belieben des Kapitäns uns führt.«
»Dies Belieben kann hier nicht weiterführen. Der Persische Golf hat keinen Ausgang, und wenn wir hineinfahren, müssen wir bald wieder denselben Weg zurückmachen.«
»Nun, so werden wir wieder rückwärts fahren, Meister Land, und wenn der Nautilus nach dem Persischen Golf dem Roten Meer einen Besuch abstatten will, so ist die Straße von Bab el-Mandeb nicht fern, um in dieselbe einzufahren.«
»Ich brauche Sie nicht zu lehren, mein Herr,« erwiderte Ned Land, »dass das Rote Meer, ebenso wie der Golf, geschlossen ist, da der Isthmus von Suez noch nicht durchstochen ist, und wäre es, ein so geheimnisvolles Fahrzeug wie das unsere nicht in einen Kanal mit Schleusen sich wagen würde. Demnach ist das Rote Meer noch nicht der Weg, uns nach Europa zu führen.«
»Ich habe auch nicht gesagt, wir würden nach Europa zurückfahren.«
»Was vermuten Sie denn?«
»Ich vermute, dass der Nautilus nach einem Besuch in den merkwürdigen Gegenden von Arabien und Ägypten sich wieder in den Indischen Ozean begeben wird, vielleicht durch den Kanal von Mosambik, vielleicht in hoher See bei den Maskarenen, zum Kap der Guten Hoffnung.«
»Und sind wir am Kap der Guten Hoffnung?« fragte der Kanadier besonders dringlich.
»Nun, so werden wir in den Atlantischen Ozean fahren, den wir noch nicht kennen. Ei, Freund Ned, diese Reise unter Meer ist Ihnen wohl langweilig. Sie sind also gleichgültig gegen den unaufhörlich wechselnden Anblick der unterseeischen Wunder? Mir an meinem Teile würde es sehr leid tun, wenn diese Reise, welche zu machen wenig Menschen vergönnt ist, schon zu Ende wäre.«
»Aber wissen Sie, Herr Aronnax,« erwiderte der Kanadier, »dass wir nun seit beinahe 3 Monaten an Bord des Nautilus Gefangene sind?«
»Nein, Ned, ich weiß es nicht und will's auch nicht wissen, und ich zähle weder die Tage noch die Stunden.«
»Aber was soll daraus am Ende werden?«
»Das wird sich seinerzeit zeigen. Übrigens können wir nichts ab- oder zutun, und es ist fruchtlos, darüber hin und her zu reden. Kämen Sie, wackerer Ned, und sagten mir, das ist eine Aussicht zu entkommen, so würde ich es mit Ihnen besprechen. Aber dieser Fall liegt nicht vor, und offen zu reden, ich glaube nicht, dass der Kapitän Nemo sich jemals in die europäischen Meere wagen wird.« Man sieht, ich war dem Nautilus schon so befreundet, als steckte ich in der Haut seines Kommandanten. Ned sprach zu sich selber, »Das ist alles schön und gut, aber ich meine doch, wo Zwang ist, hört das Vergnügen auf.« 4 Tage lang, bis zum 3. Februar, befand sich der Nautilus im Meer von Oman mit verschiedener Schnelligkeit und verschiedener Tiefe. Es schien, als fahre er aufs Geradewohl, als habe er über die Fahrt geschwankt. Doch kam er nicht über den Wendekreis des Krebses hinaus. Indem wir dieses Meer verließen, bekamen wir einen Augenblick Maskate zu sehen, die bedeutendste Stadt im Lande Oman. Ich bewunderte ihr seltsames Aussehen, mitten in einer Umgebung schwarzer Felsen, weiße Häuser und Festungswerke in grellem Abstich. Ich sah die runden Kuppeln ihrer Moscheen mit den schlanken Spitzen ihrer Minaretts, ihren Terrassen mit dem frischen Grün. Aber es war nur ein Gesicht meiner Fantasie, denn der Nautilus tauchte bald unter die dunklen Wellen dieser Gegenden. Hierauf fuhr er in einer Entfernung von 6 Meilen längs der arabischen Küste von Mara und Hadramut und dessen wellenförmiger Gebirgsreihe mit einigen alten Ruinen. Am 5. Februar liefen wir endlich in den Golf von Aden ein, der einem Trichter gleicht, im Hals von Bab el-Mandeb, um die indischen Gewässer ins Rote Meer zu gießen. Am 6. Februar schwamm der Nautilus im Angesicht Adens, welches auf der Spitze eines Vorgebirges liegt, das durch eine schmale Landzunge mit dem Festland zusammenhängt, eine Art von unzugänglicher Gibraltar, dessen Befestigungswerke die Engländer
nachdem sie sich ihrer im Jahre 1839 bemächtigt hatten, wiederhergestellt und verstärkt haben. Ich sah die achtseitigen Minaretts dieser Stadt, welche einst, wie der Geschichtsschreiber Edrisi berichtet, der reichste und belebteste Stapelplatz der Küste war. Ich glaubte wohl, der Kapitän Nemo werde, nachdem sie ja so weit gekommen, zurückkehren, aber ich irrte, und zu meiner großen Überraschung war es anders. Am folgenden Tage, den 7. Februar, fuhren wir in die Straße Babel-Mandeb ein. Dieselbe ist bei einer Breite von 20 Meilen nur 52 Kilometer lang, so dass der Nautilus bei Schnellfahrt sie binnen einer Stunde zurücklegte. Aber ich bekam nichts zu sehen, nicht einmal die Insel Parim, welche die englische Regierung zur Verstärkung des Platzes befestigt hatte. Es fuhren zu viele englische oder französische Dampfboote der Linien Suez-Bombay, Kalkutta, Melbourne, Bourbon, Saint-Moritz, die enge Fahrstraße, als dass der Nautilus sich zu zeigen gewagt hätte. Auch hielt er sich vorsichtig in einiger Tiefe. Endlich, zu Mittag, fuhren wir auf den Wogen des Roten Meeres. Das durch die Überlieferung der Bibel berühmte Rote Meer wird durch keinen Regen erfrischt, von keinem erheblichen Fluss bespült, durch eine übermäßige Verdünstung unaufhörlich ausgepumpt, so dass es jährlich eine Schicht Wasser von 1,5 Meter einbüßt. Wäre der merkwürdige Golf geschlossen und in den Verhältnissen eines Sees, so wäre er vielleicht bereits völlig ausgetrocknet. Es ist mit ihm anders als mit dem Kaspischen Meer, dessen Niveau gerade nur so um viel gesunken ist, dass die Ausdünstung und der Zufluss sich aufwiegen. Dieses Rote Meer ist 2600 Kilometer lang bei einer durchschnittlichen Breite von 240. Zur Zeit der Ptolemäer und der römischen Kaiser war es die Hauptstraße des Welthandels und die Durchstechung des Isthmus von Suez wird ihm diese Bedeutung wiedergeben, welche durch die Eisenbahn bereits zum Teil wieder gewonnen ist. Es war mir gar nicht damit zu tun, über die Laune des Kapitän Nemo zu grübeln, dass er uns in diesen Golf führte, aber ich billigte unverhohlen, dass der Nautilus hineinfuhr. Er hielt sich bei einer mittleren Geschwindigkeit, bald auf der Oberfläche, bald tauchte er, um ein Schiff auszuweichen, unter, und ich konnte also das merkwürdige Meer in seiner Tiefe und auf seiner Oberfläche beobachten. Am 8. Februar, in den ersten Morgenstunden, hatten wir Mokka im Angesicht, eine jetzt verfallene Stadt, deren Mauern schon durch den Kanonendonner zusammenstürzten und die hier und da von einigen grünen Dattelbäumen beschattet ist. Zur Zeit ihrer früheren Bedeutung hatte sie 6 öffentliche Märkte, 26 Moscheen und ihre mit 14 vorversehene Mauern hatten einen Umfang von 3 Kilometern. Darauf näherte sich der Nautilus der afrikanischen Küste, wo das Meer bedeutend tiefer ist. Hier, wo das Wasser in einiger Tiefe durchsichtig wie Kristall ist, ließ er uns bei geöffneten Läden merkwürdiges Gebüsch glänzender Korallen betrachten und ungeheure Felswände, die mit einem glänzenden Teppich von Tang und Algen bedeckt waren. Welch unbeschreiblicher Anblick, welch mannigfaltiger Wechsel von Landschaften und Gegenden beim Vorbeifahren an diesen Klippen und vulkanischen Einlanden, welche die libyschen Küsten besäumen. Aber an dem östlichen Gestade, wohin der Nautilus sich alsbald wendete, zeigte sich der Baumbewuchs in seiner vollen Schönheit. Welch reizende Stunden brachte ich so an dem Fenster des Salons hin. Wie hatte ich da nur Musterstücke der unterseeischen Flora und Fauna beim Licht unserer elektrischen Leuchte zu bewundern. Außer diesen Prachtstücken konnte ich unzählige Arten eines bisher noch nicht von mir beobachteten Polypengeschöpfs betrachten, des gewöhnlichen Schwammes. Der Schwamm gehört nicht dem Pflanzenreich an, wie noch manche Naturforscher annehmen, sondern ist ein Tier der letzten Ordnung, ein Polypengeschöpf, das noch niedriger steht als die Koralle. Seine Eigenschaft als Tier ist nicht zu bezweifeln, und man kann auch nicht die Ansicht der Alten gelten lassen, die ihn als ein Geschöpf ansehen, das in der Mitte zwischen Pflanzen und Tier den Übergang bildet. Doch muss ich beifügen, dass die Naturforscher über die Art der Organisation des Schwammes nicht einig sind. Die einen nehmen ihn als ein Gesellschaftstier, die anderen, wie Malin Edwards, für ein alleinstehendes, einheitliches Individuum. Die Klasse der Schwammtiere enthält ungefähr 300 Arten, welche in vielen Meeren und selbst in einigen Flüssen sich finden. Vorzugsweise sind sie in den Gewässern des Mittelländischen Meeres, dem griechischen Archipel, an den Küsten Syriens und des Roten Meeres. Da wachsen die feinen, weichen Schwämme, deren Wert bis auf 150 Franken steigt, der blonde Schwamm Syriens, der harte Schwamm der Barbarei. Aber weil ich keine Aussicht hatte, sie in der Levante zu studieren, so begnügte ich mich, sie in den Gewässern des Roten Meeres zu beobachten. Ich rief daher Conseil zu mir, während der Nautilus bei einer durchschnittlichen Tiefe von 8 bis 9 Metern langsam an allen schönen Felsen der orientalischen Küste vorüberfuhr. Da wuchsen Schwämme von allen Formen, gestielte, blattförmige, kugelrunde, gefingerte, welche ziemlich genau den Namen entsprachen, welche die Fischer ihnen beilegen, nämlich Körbe, Kelche, Spindeln, Elendshorn, Löwenfuß, Faunschweif, Neptunshandschuhe. Aus ihrem fasrigen, mit einer gallertartigen, halbflüssigen Substanz gefüllten Gewebe träufelten unablässig kleine Wassertröpfchen, welche, nachdem sie jedes Zellchen belebt hatten, durch eine zusammenziehende Bewegung draußen ausgestoßen werden. Diese Substanz verschwindet nach dem Tode des Polypen und verfault, indem sie Salmiak entwickelt. Dann bleiben nur noch diese Horn- oder gallertartigen Gewebe, woraus der Hausschwamm besteht, der eine rötliche Farbe bekommt und nach dem verschiedenen Grade seiner Elastizität, Durchdringlichkeit oder Sprödigkeit beim Einweichen zum verschiedenen Gebrauch verwendet wird. Diese Polypengebilde saßen fest an Felsen, Muscheln von Mollusken, selbst an Stielen von Wasserpflanzen, und zwar bis in die kleinsten Spalten hinein, sich ausbreitend, bald aufwärts, bald abwärts gerichtet, wie korallenartige Auswüchse. Ich belehrte Conseil, dass diese Schwämme auf 2 Arten gefischt würden, mit den Kratzgarn und mit der Hand. Dieses letzte Verfahren, welches Taucher erforderlich macht, ist vorzuziehen, weil sie weit höher an Wert sind, wenn das Gewebe, so wie es gewachsen ist, geschont wird. Die anderen Zoophyten, welche neben dem Schwammgebilden in Menge sproßten, bestanden hauptsächlich in einer sehr zierlichen Art Medusen. Die Mollusken waren durch eine besondere Art Kalmar vertreten, welche nach D'Orbigny dem Roten Meer eigentümlich sind, und die Reptilien durch eine Schildkrötenart, die unserer Tafel ein gesundes und schmackhaftes Gericht lieferte. Die Fische waren zahlreich und oft merkwürdig. Von den in unseren Garnen Gefangenen hebe ich hervor, rochen an eierförmiger Gestalt, ziegelsteinfarbig mit blauen Flecken am Leib und einem doppelt gezahnten Stachel, Stechrochen mit getüpfeltem Schwanz, Dromedarbeinfische mit einem Buckel, der einen rückwärts gebogenen Stachel endigt, Schlangenfische, echte Moräne mit silbernem Schwanz, bläulichem Rücken, braunen, graubordierten Brustflossen, Streifdecken mit geraden Goldstreifen und in 3 Farben Frankreichs geziert, Trichterfische unter anderem. Am 9. Februar fuhr der Nautilus an die weiteste Stelle des Roten Meeres, zwischen Suakin an der Westküste und Konsoda an der östlichen, wo der Durchmesser 190 Meilen beträgt. An diesem Tag, zur Mittagsstunde, kam der Kapitän Nemo auf die Plattform, wo ich mich bereits befand. Ich nahm mir vor, ihn nicht wieder hinabgehen zu lassen, ohne ihn wenigstens über seine weiteren Pläne ausgeforscht zu haben. Er kam, so wie er mich bemerkte, gleich auf mich zu, bot mir freundlich eine Zigarre an und sprach zu mir: »Nun, Herr Professor, gefällt Ihnen dieses Rote Meer? Haben Sie seine Wunder schon recht beobachtet, seine Fische und Zoophyten, Schwämme und Korallenwände? Haben Sie auch die Städte an seinen Ufern angesehen?« »Ja, Kapitän Nemo«, erwiderte ich, »und der Nautilus hat sich diesem Studium zum Erstaunen willig gezeigt. Ach, es ist ein verständiges Fahrzeug.« »Ja, mein Herr, verständig, kühn, unverwundbar. Er scheut weder die fürchterlichen Stürme des Roten Meeres, noch seine Strömungen, noch seine Klippen.« »In der Tat«, sagte ich, »ist dieses Meer als sehr schlimm verrufen. Und ich irre nicht, im Altertum als abscheulich.« »Jawohl, Herr Aronnax, die griechischen und lateinischen Geschichtsschreiber reden nicht günstig von ihm. Der arabische Historiker Edrisi, der es unter der Benennung Golf von Kolzun schildert, berichtet, es gingen zahlreiche Schiffe auf seinen Sandbänken zugrunde, und niemand wage es, bei Nacht darauf zu fahren. Das Meer ist, behauptet er, von schrecklichen Stürmen heimgesucht, mit ungastlichen Inseln bedeckt und hat nichts Gutes an sich, weder in der Tiefe noch an der Oberfläche. Und wirklich, so wird es von Arian, Agatharchides, Artemidorus geschildert.« »Man sieht wohl«, erwiderte ich, »dass diese Historiker nicht an Bord des Nautilus gefahren sind.« »Allerdings«, versetzte lächelnd der Kapitän, »und in dieser Hinsicht sind die modernen Schriftsteller nicht weiter als die alten. Viele Jahrhunderte hat's gedauert, bis man die mechanische Kraft des Dampfes fand. Wer weiß, ob binnen 100 Jahren ein 2. Nautilus zu sehen sein wird. Die Welt macht ihre Fortschritte langsam, Herr Aronnax.« »Sie haben recht«, erwiderte ich, »Ihr Schiff ist ein Jahrhundert, vielleicht mehrere, seiner Zeit zuvor gekommen. Umso mehr schade, wenn ein solches Geheimnis mit seinem Erfinder wieder untergehen soll.« Der Kapitän Nemo blieb die Antwort schuldig. Nach einer Pause von einigen Minuten sagte er: Sie sprechen von der Ansicht der alten Historiker über die Gefahren der Schifffahrt auf dem Roten Meere?
So ist's, erwiderte ich. Aber waren Ihre Befürchtungen nicht übertrieben?
Ja und nein, Herr Aronnax, versetzte der Kapitän, der seines Roten Meeres gründlich zu kennen schien. Was für ein modernes, solid gebautes, wohl eingerichtetes Schiff, das dank der willfähigen Dampfkraft seiner Leitung Meister nicht mehr gefährlich ist, bot den Fahrzeugen der Alten Gefahren aller Art dar. Man denke nur, wie mangelhaft die Barken, worauf die ersten Seefahrer sich wagten, beschaffen waren, aus Brettern, mit Stricken zusammengebunden, mit gestampftem Harz alfaltert und mit Seehundsfell überzogen. Sie besaßen nicht einmal Instrumente, um ihre Richtung aufzunehmen, und sie fuhren nach Gutdünken mitten durch Strömungen, von denen sie kaum etwas wussten. Unter solchen Verhältnissen fielen notwendig zahlreiche Schiffbrüche vor. Aber heutzutage haben die Dampfboote, welche zwischen Suez und den südlichen Meeren fahren, von der Wut dieses Golfes trotz widriger Passatwinde nichts mehr zu fürchten.
Ich bin einverstanden, sagte ich, und der Dampf scheint mir der Dankbarkeit in den Herzen der Seeleute erstickt zu haben. Doch, Kapitän, da Sie dieses Meer so genau studiert haben, können Sie mir wohl auch sagen, woher die Benennung Rotes Meer kommt? Denn die Angabe, dass nach dem Pharao darin umgekommen und es so benannt worden sei, befriedigt mich nicht.
Meine persönliche Ansicht, Herr Aronnax, will ich Ihnen sagen. Der Name enthält eine Übersetzung des hebräischen Wort Etrom, und die Alten haben ihm deswegen der besonderen Färbung seiner Gewässer gegeben. Bis jetzt habe ich doch nur klare Wellen, ohne irgendeine besondere Färbung gesehen.
Allerdings, aber wenn wir weiter in den Golf hineinkommen, werden Sie diesen besonderen Schein erkennen. Ich erinnere mich, die Bay von Tor völlig rot wie eine Blutsee gesehen zu haben.
Und diese Farbe ist wohl einer mikroskopischen Pflanze zuzuschreiben?
Jawohl, es ist ein schleimiger, purpurfarbener Stoff, der von jedem kleinen Pflänzchen, Trichodesmion genannt, herrührt, von welchen 40.000 den Raum eines Quadratmillimeters einnehmen. Vielleicht werden wir solche zu Tor finden.
Also, Kapitän Nemo, Sie befahren nicht zum ersten Mal an Bord des Nautilus das Rote Meer?
Nein, mein Herr.
Dann möchte ich Sie, da Sie vorhin vom Untergang der Ägypter im Roten Meer sprachen, Sie fragen, ob Sie unterm Wasser die Spuren dieses großen historischen Ereignisses gesehen haben.
Nein, Herr Professor, und zwar aus einem triftigen Grund.
Und der ist?
Weil gerade die Stelle, wo Moses mit seinem Volk hindurchgegangen, nun dergestalt versandet ist, dass die Kamele daran kaum ihre Beine benetzen. Natürlich hätte da mein Nautilus nicht genug Wasser gehabt.
Und diese Stelle, fragte ich, befindet sich ein wenig oberhalb Suez in dem Arm, welcher ehemals als das Rote Meer sich bis zu den bitteren Seen erstreckte, eine tiefe Meerlache bildete. Ich glaube wohl, dass man durch Nachgrubungen in diesem Sand eine große Menge Waffen und Instrumente ägyptischen Ursprung zutage fördern würde.
Ohne Zweifel, erwiderte ich, und die Archäologen mögen hoffen, dass solche Nachgrabungen früher oder später angestellt werden, wenn nach dem Durchstoß des Kanal von Suez neue Städte auf dieses Isthmus entstehen werden. Für einen Nautilus freilich wäre ein solcher Kanal wenig nütze.
Allerdings, aber für die ganze Welt, sagte Kapitän Nemo. Bereits die Alten hatten begriffen, wie nützlich es für ihren Großhandel sein würde, eine Verbindung zwischen dem Roten und dem Mittelländischen Meer herzustellen. Aber sie dachten nicht daran, einen neuen Kanal zu graben, sondern bedienten sich der Vermittlung des Nils. Wahrscheinlich wurde, der Sage zufolge, der Kanal, welcher den Nil mit dem Roten Meer verband, unter Sesostris angefangen. Ausgemacht ist, dass 615 Jahre vor Christus Necho die Arbeiten eines Kanals begann, welcher von dem Wasser des Nils gespeist durch die nach Arabien hin liegende Ebene führt. Man fuhr denselben aufwärts in 4 Tagen. Er war so breit, dass 2 Triremen sich darin ausweichen konnten. Er wurde von Darius fortgeführt und wahrscheinlich von Ptolemäus dem II. Vollendet. Zu Strabos Zeit wurde er von Schiffen befahren. Aber der geringe Fall seines Wassers von seinem Anfang zu Bubastis bis zum Roten Meer veranlasste, dass man ihn nur einige Monate im Jahre benutzen konnte. Bis zur Zeit der Antonine diente er dem Handelszweck, hernach versandet und verödet, wurde er vom Kalifen Omar wieder hergestellt, aber im Jahr 761 oder 762 vom Kalifen Al-Mansur verschüttet, um seinem aufständischen Gegner die Lebensmittel abzuschneiden. Bonaparte fand in der Wüste von Suez die Spuren desselben, und von der Flut überrascht, wäre er einige Stunden, ehe er nach Hadzarot kam, beinahe umgekommen, an derselben Stelle, wo Moses 3300 Jahre zuvor sein Lager gehabt hatte. Nun, Kapitän, was die Alten nicht zu unternehmen vermochten, eine Verbindung der beiden Meere, wodurch der Weg von Cadiz nach Indien um 9000 Kilometer abgekürzt werden wird, hat Herr Lesseps zustande gebracht, und in kurzem wird er Afrika zu einer ungeheuren Insel gemacht haben.
Ja, Herr Aronnax, Sie dürfen stolz auf Ihren Landsmann sein. Solch ein Mann gereicht einer Nation mehr zum Ruhme als die größten Feldherren. Seine Willenskraft hat über die Hindernisse triumphiert, und ein Werk, das eine internationale Unternehmung hätte sein sollen, ist nur durch die Energie eines einzigen Mannes zustande gekommen.
Ja, Ehre dem großen Bürger, erwiderte ich, überrascht über die warme Betonung, womit der Kapitän Nemo gesprochen.
Leider, fuhr er fort, kann ich nicht durch diesen Kanal von Suez mit Ihnen fahren. Aber doch können Sie bis übermorgen, da wir im mittelländischen Meeres sein werden, die langen Dämme von Portsea sehen.
Im mittelländischen Meer? Rief ich aus.
Ja, Herr Professor, wundern Sie sich darüber?
Ich wundere mich, dass wir übermorgen dort sein sollen.
Wirklich?
Ja, Kapitän, obwohl ich, seit ich an Ihrem Bord bin, mir das Staunen hätte abgewöhnen können.
Aber was ist denn dabei zum Erstaunen?
Die entsetzliche Schnelligkeit, womit Sie um Afrika herum bis ins mittelländische Meer fahren wollen.
Und wer sagt denn, Herr Professor, dass der Nautilus um das Kap der guten Hoffnung herumfahren will?
Doch wenn er nicht zu Lande, über den Isthmus fahren will?
Oder unter denselben, Herr Aronnax?
Unter denselben?
Allerdings, erwiderte ruhig der Kapitän Nemo, längst hat die Natur unter dieser Landenge geschaffen, was der Mensch jetzt darüber in Ausführung bringt.
Wie? Es besteht eine Durchfahrt?
Ja, eine unterirdische Durchfahrt, welche ich arabischen Tunnel genannt habe. Er fängt an unterhalb Suez und endigt im Golf von Pelusium.
Aber auf dem Isthmus ist ja nur Flugsand.
Bis zu einer gewissen Tiefe. Nur 50 Meter tief findet sich eine unerschütterliche feste Lage Felsen.
Haben Sie diesen Durchweg zufällig gefunden? Fragte ich immer mehr erstaunt.
Durch Zufall und Überlegung, Herr Professor. Und sogar mehr durch Überlegung als durch Zufall.
Kapitän, ich höre Ihnen zu, obwohl mein Ohr sich dagegen sträubt.
Diese Durchfahrt existiert. Ich habe sie auch schon einige Male benutzt. Sonst hätte ich mich auch nicht jetzt in diese Enge gewagt.
Darf man fragen, wie Sie diese Entdeckung gemacht haben?
Mein Herr, erwiderte der Kapitän, zwischen Leuten, die sich nicht mehr voneinander trennen dürfen, gibt's kein Geheimnis.
Ohne diese Andeutung zu beachten, hörte ich zu.
Herr Professor, sprach er, eine einfache Beobachtung brachte mich auf die Entdeckung dieser Durchfahrt. Ich hatte gemerkt, dass es im Roten und Mittelländischen Meere gewisse Arten von Fischen gibt, die sich völlig gleich sind. Streifdecken, Schlangenfische, Meeradler, Barsche und andere. Diese Tatsache führte auf die Frage, ob nicht eine Verbindung zwischen den beiden Meeren bestehe. Bestand sie, so musste die Strömung notwendig vom Roten zum Mittelländischen Meer gehen, lediglich wegen der verschiedenen Höhe der Meeresspiegel. Ich fing nun eine Menge Fisch in der Nähe von Suez, legte ihnen am Schwanz einen kupfernen Ring an und warf sie dann wieder ins Meer. Einige Monate später fing ich an der syrischen Küste etliche Exemplare meiner mit dem Ring gezierten Fische wieder. Damit war die Verbindung der beiden Meere bewiesen. Ich suchte sie mit meinem Nautilus auf, wagte mich hinein, und es wird nicht lange dauern, Herr Professor, so werden Sie ebenfalls durch meinen arabischen Tunnel fahren.
Ende von Teil 2, Kapitel 4, gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen.
Teil 2, Kapitel 5 von 20.000 Meilen unter Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 5. Der arabische Tunnel. Noch denselben Tag teilte ich Conseil und Ned den sie zunächst interessierenden Teil dieser Unterhaltung mit. Als ich ihnen sagte, dass wir in 2 Tagen uns mitten im mittelländischen Meere befinden würden, klatschte Conseil mit den Händen, aber der Kanadier zuckte die Achseln. »Ein unterseeischer Tunnel«, rief er aus, »eine Verbindung beider Meere, wer hat jemals so etwas gehört?« »Freund Ned«, erwiderte Conseil, »hatten Sie jemals vom Nautilus reden gehört? Nein, und doch existiert er. Darum zucken Sie nicht so leicht die Achseln.« »Wir werden's wohl sehen«, versetzte Ned Land mit Kopfschütteln. »Trotzdem will ich recht gerne an diesen Durchweg glauben und wünsche nur, dass der Kapitän uns wirklich ins mittelländische Meer führen möge.« Noch denselben Abend fuhr der Nautilus unterm 21 Grad 30 Minuten nördlicher Breite auf der Oberfläche in der Nähe der arabischen Küste. Ich erblickte Jeddah, das mächtige Comptoir des ägyptischen, syrischen, türkischen und indischen Handels. Ich konnte klar ihre sämtlichen Bauten, die längs des Kais ankernden und die auf der Reede liegenden Schiffe, unterscheiden. Die ziemlich niedrig am Horizont stehende Sonne beleuchtete hell die Häuser der Stadt, deren weiße Farbe umso greller hervorstach. Außerhalb derselben ließen einige Hütten von Holz oder Rohr das von den Beduinen bewohnte Quartier erkennen. Bald verschwand Jeddah im Abenddunkel, und der Nautilus tauchte unter das leicht phosphoreszierende Wasser. Am folgenden Tage, den 10. Februar, zeigten sich einige Schiffe, die auf uns zufuhren. Der Nautilus tauchte wieder unter, aber zu Mittag begab er sich, da das Meer leer war, wieder an die Oberfläche. In Begleitung von Ned und Conseil setzte ich mich auf die Plattform. Die Ostküste zeigte sich im feuchten Nebel wie eine unklar gezeichnete Masse. Wieder die Seiten des Bootes gelehnt, plauderten wir von diesem und jenem, als Ned Land mit der Hand auf einen Punkt wies und sprach: »Sehen Sie da etwas, Herr Professor?« »Nein, Ned«, erwiderte ich, »aber Ihr Gesicht reicht auch weiter als das meinige, wie Sie wissen.« »Schauen Sie wohl«, fuhr Ned fort, »dort rechts vor uns, fast so hoch wie die Leuchte. Sehen Sie da nicht eine Masse, die sich zu bewegen scheint?« »Wirklich«, sagte ich, nachdem ich achtsam geschaut, »ich gewahre etwas auf der Oberfläche des Wassers, das sieht wie ein langer, schwärzlicher Körper aus.« »Noch ein Nautilus?«, sagte Conseil. »Nein«, erwiderte der Kanadier, »aber ich müsste mich sehr irren, wenn es nicht ein Seetier ist.« »Gibt's denn Walfische im Roten Meere?«, fragte Conseil. »Ja, mein Lieber«, erwiderte ich, »bisweilen.« »Es ist kein Walfisch«, versetzte Ned Land, der den wahrgenommenen Gegenstand nicht aus den Augen verlor. »Mit Walfischen stehe ich in vertrauter Bekanntschaft, und ich würde ihre Bewegungen leicht erkennen.« »Warten Sie nur«, sagte Conseil. »Der Nautilus fährt da hinaus, und wir werden bald wissen, wie es damit steht.« Wirklich, der schwärzliche Gegenstand war bald nur noch eine Meile von uns entfernt. Es sah aus wie eine große Klippe im Meer. Was war es? Ich konnte mich noch nicht darüber aussprechen. »Ah, es schwimmt! Es taucht unter!« rief Ned Land. »Tausend Teufel! Was mag dies für ein Tier sein? Es hat nicht den zweispaltigen Schwanz der Walfische oder Pottfische, und seine Flossen sehen aus wie verstümmelte Gliedmaßen. Aber dann...« sprach ich. »Richtig«, fuhr der Kanadier fort, »es liegt auf dem Rücken und streckt seine Brüste empor.« »Eine Sirene«, rief Conseil, »eine echte Sirene. Nehmen Sie es nicht übel, mein Herr.« Dies Wort brachte mich auf den rechten Weg, und ich sah, dass dies Tier zu den Seegeschöpfen gehörte, woraus die Fabel Sirenen, Fischweibchen, gemacht hat. »Nein«, sagte ich zu Conseil, »eine Sirene ist's nicht, aber ein merkwürdiges Geschöpf, von dem es kaum noch einige Exemplare im Roten Meere gibt. Es ist ein Dugong.« »Ordnung der Sirenen, Gruppe der Fischförmigen, Unterklasse der Menodelfine, Klasse der Säugetiere, Abteilung der Wirbeltiere«, erwiderte Conseil. Doch Ned Land schaute unverwandten Blickes hin. Beim Anblick des Tieres glänzten seine Augen vor Begierde. Seine Hand zuckte schon, um es zu harponieren. Man hätte meinen können, er warte nur auf den Moment, sich ins Meer zu werfen, um es da in seinem Element anzugreifen. »O mein Herr«, sprach er zu mir mit vor Unruhe zitternder Stimme, »so etwas habe ich noch nie erlegt.« In dieser Äußerung zeigte sich der ganze Harpunier. In diesem Augenblick zeigte sich der Kapitän Nemo auf der Plateform. Er bemerkte den Dugong, verstand die Haltung des Kanadiers und sprach zu ihm, »Wenn Sie eine Harpune hätten, Meister Land, würde Ihnen da nicht die Hand zucken?« »Allerdings, mein Herr.« »Und es würde Ihnen nicht unangenehm sein, für einen Tag einmal wieder Ihr Fischergeschäft zu treiben und dieses Tier zu den von Ihnen erlegten hinzuzufügen?« »Es wäre mir das ganz recht.« »Nun, Sie mögen's versuchen.« »Dank, mein Herr«, erwiderte Ned Land mit sprühenden Blicken. »Nur«, fuhr der Kapitän fort, »fordere ich Sie auf, dies Tier nicht zu fehlen, und zwar in Ihrem eigenen Interesse.« »Ist's gefährlich, diesen Dugong anzugreifen?« fragte ich trotz des Kanadiers Achselzucken. »Ja, mitunter«, erwiderte der Kapitän. »Das Tier stürzt sich wiederholt auf seine Angreifer und wirft ihr Fahrzeug um. Aber für Meister Land ist keine Gefahr zu besorgen. Er hat einen raschen Blick, einen sicheren Arm. Ich empfehle es ihm nur deshalb, weil man es als ein feines Gericht ansieht, und ich weiß, dass Meister Land die guten Bissen nicht verschmäht.« »Ah«, sagte der Kanadier, »dies Tier hat auch den Vorzug, dass es gut schmeckt.« »Ja, Meister Land, sein Fleisch, ein wirkliches Fleisch, ist ausnehmend geschätzt, und im ganzen Malaienland hebt man's für die Tafel der Fürsten auf. Darum macht man auch so hitzig Jagd auf das vortreffliche Tier, dass es, wie der Manati, sein Stammesgenosse, immer seltener wird.« »Herr Kapitän«, sagte darauf Conseil im Ernst, »wenn vielleicht dieses das letzte seiner Rasse wäre, würde es dann nicht besser sein, es zu schonen im Interesse der Wissenschaft?« »Vielleicht«, entgegnete der Kanadier, »aber im Interesse der Küche ist's besser, es zu erlegen.« »Gehen Sie nur ans Werk, Meister Land«, erwiderte der Kapitän Nemo. In dem Augenblick kamen 7 Mann von den Bootsknechten, stumm und ausdruckslos wie immer, auf die Plateform. Einer trug eine Harpune und eine Schnur, wie sie die Walfischfänger brauchen. Das Boot wurde aus seinem Gehäuse genommen und ins Meer hinabgelassen. 6 Ruderer besetzten die Bänke, und der Steuerer nahm seinen Platz ein. Ned, Conseil und ich setzten uns hinten hin. »Sie kommen nicht, Kapitän?« fragte ich. »Nein, mein Herr, aber ich wünsche Glück zur Jagd.« Das Boot stieß ab und fuhr mit seinen 6 Rudern pfeilschnell auf den Dugong zu, welcher damals 2 Meilen vom Nautilus entfernt schwamm. Als wir bis auf einige Klafter dem Tiere nahe gekommen waren, fuhren wir langsamer, und die Ruder griffen geräuschlos ins ruhige Wasser. Ned Land stellte sich, die Harpune in der Hand, auf den Vorderteil des Bootes auf. Die Harpune, womit man nach einem Walfisch wirft, ist gewöhnlich an einen sehr langen Strick befestigt, welcher sich rasch abwickelt, wenn das verwundete Tier sie mit sich fortschleppt. Aber hier maß der Strick nur etwa 10 Ellen und war an eine kleine Tonne angeschlagen, welche schwimmend angab, in welcher Richtung der Dugong sich unterm Wasser bewegte. Ich war aufgestanden und betrachtete genau den Gegner des Kanadiers. Dieser Dugong hatte viel Ähnlichkeit mit dem Manati. Sein länglicher Leib endigte sich in einen sehr langen Schwanz, und seine Seitenflossen in wirkliche Finger. Vom Manati unterschied es sich durch 2 lange, spitze Zähne seines Oberkiefers. Der Dugong nun, auf welchen Ned Land Jagd machte, war bei einer Länge von mindestens 7 Meter von kolossalen Verhältnissen. Er rührte sich nicht und schien zu schlafen. Das Boot kam dem Tiere vorsichtig bis auf 3 Ellen nahe. Ich richtete mich halb auf. Ned Land bog sich ein wenig rückwärts und warf seine Harpune mit geübter Hand. Man hörte ein Zischen, und der Dugong verschwand. Die kräftig geschwungene Harpune hatte wohl nur das Wasser gestreift. »Tausend Teufel«, schrie der Kanadier wütend, »ich hab ihn gefehlt.« »Nein«, sagte ich, »das Tier ist verwundet, hier sieht man Blut, aber Ihre Waffe ist nicht stecken geblieben.« »Meine Harpune, meine Harpune«, schrie Ned Land. Die Matrosen ruderten wieder, und der Steuerer lenkte das Boot auf die schwimmende Tonne. Die Harpune wurde wieder aufgefischt, und das Boot verfolgte das Tier. Dasselbe kam von Zeit zu Zeit zum Atmen an die Oberfläche. Es war durch die Wunde nicht entkräftet, denn es schwamm äußerst schnell. Das Boot folgte, von kräftigen Armen der Ruderer gefördert, ihm eilig auf der Spur. Manchmal kam es ihm auf einige Ellen nahe, und der Kanadier war gefasst zu werfen. Aber der Dugong entwischte durch plötzliches Untertauchen, und es ward unmöglich, ihn zu erreichen. Man kann sich denken, wie zornig der ungeduldige Ned Land wurde. Er schleuderte die kräftigsten Flüche der englischen Sprache dem Tiere nach. Ich meines Teils ärgerte mich nur, dass der Dugong sich all unseren Nachstellungen entzog. Man verfolgte ihn eine Stunde lang unablässig, und ich fing an zu glauben, es werde sehr schwierig sein, seiner Meister zu werden, als dem Tiere der unglückselige Gedanke sich zu rächen kam, den es jedoch zu bereuen hatte. Der Kanadier merkte gleich seine Absicht. »Aufgepasst!« rief er. Der Bootführer sprach einige Worte in seiner seltsamen Sprache, womit er vermutlich seine Leute warnte, auf ihrer Hut zu sein. Als der Dugong noch 20 Fuß vom Boot entfernt war, machte er Halt, zog hastig mit seinen oben auf der Schnauze stehenden ungeheuren Nasenlöchern Luft ein. Darauf nahm er seinen Anlauf und stürzte sich auf uns. Das Boot konnte den Stoß nicht aushalten, schöpfte einige Tonnen Wasser, das man wieder ausleeren musste, aber dank der Geschicklichkeit des Bootsführers schlug es nicht um. Ned Land, an den Vorderstäben geklammert, stach mit seiner Harpune auf das riesige Tier los, das mit seinen Zähnen den Deckbord packend das Fahrzeug aus dem Wasser heraushob. Wir waren übereinander geworfen, und ich weiß nicht, welchen Ausgang das Abenteuer genommen haben würde, hätte nicht der Kanadier, der unablässig dem Tiere hitzig zusetzte, es endlich ins Herz getroffen. Ich hörte das Knirschen seiner Zähne am Eisenblech, der Dugong verschwand und zog die Harpune mit sich. Aber bald kam die Tonne wieder auf die Oberfläche, und nach wenigen Augenblicken kam auch, auf dem Rücken liegend, der Körper des Tieres zum Vorschein. Das Boot kam herbei, nahm ihn ins Schlepptau und kehrte zum Nautilus zurück. Man bedurfte sehr starker Taue, um den Dugong auf die Plattform zu ziehen. Er wog 5000 Kilogramm. Man zerlegte das Tier vor den Augen des Kanadiers, der allen Details der Verrichtung aufmerksam zusah. Denselben Tag noch setzte mir der Steward beim Dinner einige Stücke von diesem Fleisch vor, das der Schiffskoch kundig zubereitet hatte. Ich fand es vortrefflich und sogar vorzüglicher als Kalbfleisch, wo nicht Rindfleisch. Am folgenden Tage, den 11. Februar, wurde die Küche des Nautilus mit noch einem köstlichen Wildbret bereichert. Ein Schwarm Seeschwalben ließ sich auf dem Nautilus nieder. Es war eine Art der in Ägypten Einheimischen. Ihr Schnabel ist schwarz, der Kopf grau getüpfelt, Rücken, Flügel und Schwanz graulich, Bauch und Kehle weiß, die Füße rot. Man fing auch einige Dutzend Nilenten, deren Hals und Kopf oben weiß und schwarz gefleckt sind. Der Nautilus fuhr damals mit mäßiger Schnelligkeit. Ich bemerkte, dass das Wasser des Roten Meeres an Salzgehalt mehr und mehr abnahm, je näher wir Suez kamen. Gegen 5 Uhr abends gewahrten wir nördlich das Kap Ras Mohammed, welches zwischen dem Golf von Suez und dem von Akaba das Ende des Peträischen Arabiens bildet. Der Nautilus fuhr durch die Enge von Jubal, welche zum Golf von Suez führt. Ich bemerkte deutlich einen hohen Berg, welcher zwischen den beiden Golfen den Ras Mohammed beherrschte. Es war der Berg Horeb, jener Sinai, auf dessen Gipfel Moses Gott von Angesicht zu Angesicht schaute und den man sich beständig von Blitzen umzuckt vorstellt. Um 6 Uhr fuhr der Nautilus bald über, bald unter dem Wasserspiegel auf hoher See bei Tor vorüber, das in der Tiefe einer Bucht liegt, deren Wasser, wie der Kapitän bereits bemerkte, rot gefärbt erscheint. Darauf trat die Nacht ein, in tiefer Stille, die nur mitunter vom Geschrei des Pelikans und einiger Nachtvögel, vom Geräusch der am Felsen abprallenden Wogen oder vom Wellenschlag eines in der Ferne segelnden Dampfers unterbrochen wurde. Von 8 bis 9 Uhr blieb der Nautilus einige Meter unterm Wasser. Meiner Berechnung nach mussten wir ganz nahe bei Suez sein. Durch die Fensterluken des Salons sah ich den Felsengrund von unserem elektrischen Licht hell erleuchtet. Es schien mir, als werde die Enge immer schmäler. Als um 9:15 das Boot wieder auf die Oberfläche kam, begab ich mich auf die Plattform. Vor Ungeduld, den Tunnel des Kapitän Nemo zu durchfahren, hielt ich's innen nicht aus und suchte die frische Nachtluft zu atmen. Bald gewahrte ich im Dunkeln ein blasses, vom Nebel halb ersticktes Licht eine Meile weit von uns. »Ein schwimmender Pharos«, sagte jemand in meiner Nähe. Ich drehte mich um und erkannte den Kapitän. »Der schwimmende Pharus von Suez«, wiederholte er. »Wir werden gleich zur Mündung des Tunnels gelangen.« »Die Fahrt darin muss schwierig sein.« »Ja, mein Herr, darum pflege ich selbst am Platze des Steuerers die Leitung zu übernehmen. Und jetzt, wenn Sie gefälligst hinabgehen wollen, Herr Aronnax, wird der Nautilus untertauchen und wird erst, nachdem er durch den Tunnel hindurchgefahren, wieder auf die Oberfläche kommen.« Ich folgte dem Kapitän Nemo. Die Luke schloss sich, die Wasserbehälter füllten sich und das Fahrzeug tauchte etwa 10 Meter hinab. Als ich eben im Begriff war, mich auf mein Zimmer zu begeben, redete mich der Kapitän an. »Herr Professor«, sprach er zu mir, »wäre es Ihnen gefällig, mich in das Gehäuse des Steuerers zu begleiten?« »Ich wagte nicht, Sie darum zu bitten«, erwiderte ich. »So kommen Sie. Da werden Sie alles sehen, was man von dieser zugleich unterirdischen und unterseeischen Fahrt sehen kann.« Der Kapitän führte mich zur Mittelstiege. Auf der Hälfte derselben öffnete er eine Tür und schritt durch die oberen Gänge bis zum Steuermannsgehäuse, welches, wie wir wissen, am Ende der Plattform hervorragte. Es war eine Kabine von 6 Fuß im Gevierte, ungefähr wie die der Steuerer bei den Dampfern auf dem Mississippi oder Hudson. In der Mitte drehte sich in senkrechter Richtung ein Rad, das in die Stücktaue des Steuerruders eingriff, welche bis zum Hinterteil des Nautilus liefen. 4 Luken mit Linsengläsern, die in den Wänden der Kabine angebracht waren, gewährten dem Steuermann die Aussicht nach allen Richtungen. Diese Kabine war dunkel. Aber meine Augen gewöhnten sich schnell an dieses Dunkel, und ich gewahrte den Steuerer, einen kräftigen Mann, dessen Hände sich auf die Radfelgen stützten. Außen schien das Meer von der Leuchte hell bestrahlt, welche hinter der Kabine am anderen Ende der Plattform glänzte. »Jetzt«, sagte der Kapitän Nemo, »suchen wir unsere Durchfahrt.« Die Zelle des Steuerers war durch elektrische Drähte mit der Maschinenkammer in Verbindung gesetzt, und so war der Kapitän imstande, seinem Nautilus zugleich die Richtung und die Bewegung vorzuschreiben. Er drückte auf einen metallenen Knopf, und zugleich minderte sich die Schnelligkeit der Schraube. Ich betrachtete schweigend die hohe, sehr steile Wand, an der wir eben vorbeifuhren, unerschütterliche Grundlage des sandigen Kerns der Wüste. Eine Stunde lang fuhren wir, nur einige Meter davon ab, längs derselben her. Der Kapitän Nemo verwandte keinen Blick von dem in der Kabine hängenden Kompass. Auf einen bloßen Wink änderte der Steuerer jeden Augenblick die Richtung des Nautilus. Ich hatte mich an die Luke zur linken Seite gesetzt, wo ich prächtige Korallengerüste sah, Zoophyten, Algen und Schaltiere, die mit ihren ungeheuren Tatzen, welche sie aus den Spalten der Felsen herausstreckten, hin und her langten. Um 10:15 nahm der Kapitän Nemo selbst das Steuer zur Hand. Eine breite, finstere und tiefe Galerie öffnete sich vor uns. Der Nautilus fuhr kühn hinein. Ein ungewöhnliches Gebrause hörte man zu beiden Seiten. Die Gewässer des Roten Meeres stürzten über den stark abfallenden Tunnel ins Mittelländische. Der Nautilus folgte der Strömung pfeilschnell, so sehr die Maschine sich anstrengte zu hemmen. Auf den engen Wänden der Durchfahrt sah ich nur noch schimmernde Striche, gerade Linien, Feuerstreifen, welche beim glänzenden Licht der Elektrizität durch die Schnelligkeit gezogen wurden. Mein Herz klopfte, dass ich mit der Hand seinen Pulsschlag hemmen musste. Um 10:35 trat der Kapitän Nemo vom Rad des Steuers zurück und wendete sich zu mir mit den Worten: »Das Mittelländische Meer.« In weniger als 10 Minuten war der Nautilus von der Strömung fortgerissen durch den Isthmus von Suez hindurchgefahren. Ende von Teil 2, Kapitel 5. Teil 2, Kapitel 6 von 20.000 Meilen unter Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 6. Der griechische Archipel. Am folgenden Morgen, den 12. Februar, mit Tagesanbruch, tauchte der Nautilus an die Oberfläche empor. Ich eilte auf die Plattform. 3 Meilen südlich sah man einen unklaren Schattenriss von Pelusium. Wir waren mit reißend abfallender Strömung durchgefahren, aber aufwärts diesen Tunnel zu fahren, musste unausführbar sein. Gegen 7 Uhr kamen Ned und Conseil zu mir. Diese beiden unzertrennlichen Kameraden hatten ruhig geschlafen, ohne sich weiter über die Heldentaten des Nautilus Gedanken zu machen. »Nun, Herr Naturforscher«, fragte der Kanadier mit etwas spöttischem Ton, »und das mittelländische Meer?« »Wir fahren auf demselben, Freund Ned.« »Hm«, sagte Conseil, »diese Nacht?« »Ja, just diese Nacht. In einigen Minuten sind wir durch diesen Isthmus gefahren.« »Das glaube ich nicht«, erwiderte der Kanadier. »Und Sie haben Unrecht, Meister Land«, versetzte ich. »Diese niedrige Küste im Süden ist die ägyptische.« »Das mag man, mein Herr, sonst jemandem weismachen«, entgegnete der starkköpfige Kanadier. »Aber da mein Herr es versichert«, sagte Conseil zu ihm, »so muss man ihm glauben.« Zudem, Ned, hat der Kapitän Nemo mir die Ehre erwiesen, mich zu sich in die Zelle des Steuerers zu nehmen, und ich war zugegen, als er selbst den Nautilus durch die enge Fahrt lenkte. »Hören Sie, Ned«, sagte Conseil. »Und Sie, Ned, mit Ihren guten Augen«, fügte ich hinzu, »Sie können die Dämme am Port Said von hier aus erkennen.« Der Kanadier schaute achtsam hin. »Wirklich«, sagte er, »Sie haben recht, Herr Professor, und Ihr Kapitän ist ein Mann, wie es keinen mehr gibt. Wir sind im Mittelländischen Meer.« »Gut, so wollen wir, wenn's beliebt, von unseren Angelegenheiten plaudern, aber dass niemand uns hören kann.« Ich sah wohl, wo der Kanadier hinaus wollte. Jedenfalls dachte ich, sei es besser zu plaudern, weil er es wünschte, und wir drei setzten uns neben den Fanal, wo wir weniger den feuchten Meeresdünsten ausgesetzt waren. »Jetzt, Ned, hören wir Ihnen zu«, sagte ich. »Was haben Sie uns mitzuteilen?« »Was ich Ihnen mitzuteilen habe, ist sehr einfach«, erwiderte der Kanadier. »Wir sind in Europa, und ehe die Launen des Kapitäns Nemo uns bis zum Meeresgrund des Nordens mit fortschleppen oder wieder nach dem stillen Ozean zurückbringen, verlange ich, den Nautilus zu verlassen.« Ich gestehe offen, dass diese Erörterung mit dem Kanadier mich stets in Verlegenheit setzte. Ich wollte in keiner Weise der Befreiung meiner Genossen hinderlich sein, und doch spürte ich kein Verlangen, den Kapitän Nemo zu verlassen. Ihm und seinem Apparat verdankte ich es, dass ich täglich meine unterseeischen Studien vervollständigte, und ich arbeitete mein Werk über die Meerestiefen mitten in dem Element selbst um. Würde ich jemals eine solche Gelegenheit wiederfinden, die Wunder des Ozeans zu beobachten? Gewiss nicht. Ich konnte mich daher nicht dem Gedanken anschließen, den Nautilus vor Vollendung unserer Forschungen zu verlassen. »Freund Ned«, sagte ich, »antworten Sie mir frei heraus. Haben Sie Unlust an Bord? Bedauern Sie, dass das Schicksal Sie dem Kapitän Nemo in die Hand gegeben hat?« Der Kanadier schwieg eine Weile. Dann kreuzte er die Arme und sprach, »Offen gesagt, diese Reise unter Meere missfällt mir nicht. Ich werde befriedigt sein, wenn sie gemacht ist. Dafür aber muss sie ein Ende nehmen. Dies denke ich darüber.« »Sie wird ein Ende nehmen, Ned.« »Wo und wann?« »Wo, weiß ich nicht. Wann, das kann ich auch nicht sagen. Oder vielmehr, ich nehme an, dass sie ihr Ende erreichen wird, wann wir in diesen Meeren nichts mehr zu lernen haben werden. In dieser Welt hat alles, was einen Anfang genommen hat, auch sein Ende.« »Ich denke, wie mein Herr«, erwiderte Conseil, »und es ist wohl möglich, dass der Kapitän Nemo, nachdem wir alle Meere des Erdballs durchlaufen haben, uns drei zusammen in Freiheit setzen wird.« »In Freiheit«, rief der Kanadier. »Er wird uns schon etwas anderes versetzen.« »Übertreiben wir nicht, Meister Land«, versetzte ich. »Wir haben vom Kapitän nichts zu besorgen, aber ich teile auch nicht die Idee des Conseils. Wir sind im Besitz der Geheimnisse des Nautilus, und ich erwarte nicht, dass sein Kommandant, um uns in Freiheit zu setzen, sich da reinfinden wird, dass sie mit uns sich in aller Welt verbreiten.« »Aber was erwarten Sie dann?«, fragte der Kanadier. »Dass sich Umstände ergeben werden, welche wir benutzen können und dürfen, und das in 6 Monaten ebenso gut wie jetzt.« »Der Henker«, sagte Ned Land. »Und wo werden wir in 6 Monaten sein, wenn's beliebt, Herr Naturforscher?« »Vielleicht hier, vielleicht in China. Sie wissen, der Nautilus fährt reißend schnell. Er fliegt durch die Ozeane, wie eine Schwalbe durch die Lüfte oder ein Eilzug über die Kontinente. Er scheut sich nicht vor den befahrenen Meeren. Wer sagt uns, dass er nicht einmal an den Küsten Frankreichs, Englands oder Amerikas kommen wird, wo eine Flucht mit ebenso viel Vorteil unternommen werden kann wie hier?« »Herr Aronnax«, erwiderte der Kanadier, »Ihren Gründen fehlt's an Grund.« Sie sprechen in zukünftiger Zeit. Wir werden dort, wir werden hier sein. Ich rede in der Gegenwart. Wir sind hier und man muss das benutzen. Die Logik Ned Lands hatte mich in die Enge getrieben. Ich hatte keine Argumente für mich, gegen ihn geltend zu machen. Mein Herr, fuhr Ned fort, setzen wir, was unmöglich der Fall, der Kapitän Nemo bietet Ihnen schon heute die Freiheit an. Würden Sie es annehmen? Ich weiß nicht, antwortete ich. Und wenn er beifügt, dass er das heute gemachte Erbieten später nicht wieder machen wird, werden Sie es dann annehmen? Ich blieb ihm die Antwort schuldig. Und was denkt Freund Conseil darüber? Fragte Ned Land. Freund Conseil, erwiderte gelassen dieser brave Junge, Freund Conseil hat nichts dabei zu sagen. Wie sein Herr, wie sein Kamerad Ned, ist er ohne Familie. Weder Frau noch Eltern noch Kinder erwarten ihn in der Heimat. Er steht im Dienste seines Herrn, denkt wie sein Herr und spricht wie sein Herr. Und zu einem großen Bedauern darf man nicht auf ihn zählen, um eine Majorität zu bilden. Es sind nur zwei Personen da, mein Herr auf der einen, Ned Land auf der anderen Seite. Freund Conseil hört zu und ist bereit, die Stiche zu zählen. Ich konnte mich des Lachens nicht erwehren, als ich sah, wie Conseil seine Persönlichkeit so vollständig verleugnete. Im Grunde konnte der Kanadier herzlich froh sein, dass er ihn nicht gegen sich hatte. Also, mein Herr, sagte Ned Land, weil Conseil nicht existiert, wollen wir nur unter uns disputieren. Ich habe meine Meinung gesagt, Sie haben mich gehört. Was haben Sie zu erwidern? Man musste offenbar zum Schluss kommen, und Ausflüchte waren mir zuwider. Freund Ned, sagte ich will Ihnen meine Antwort sagen. Sie haben Recht gegen mich, und meine Gründe können gegen die Ihrigen nicht Stich halten. Auf den guten Willen des Kapitäns Nemo darf man nicht rechnen. Die gewöhnlichste Klugheit verbietet ihm, uns in Freiheit zu setzen. Dagegen rät die Klugheit, dass wir die erste Gelegenheit benutzen, den Nautilus zu verlassen. Richtig, Herr Aronnax, das heißt verständig gesprochen. Nur, sag ich, eine Bemerkung, eine einzige. Die Gelegenheit muss eine ernstliche sein. Unser erster Fluchtversuch muss glücken. Denn wenn er fehlschlägt, werden wir die Gelegenheit zu einem abermaligen Versuch nicht wiederbekommen, und der Kapitän Nemo wird uns nicht verzeihen. Alles dies steht richtig, erwiderte der Kanadier. Aber Ihre Bemerkung gilt für jeden Fluchtversuch, mag er in 2 Jahren oder in 2 Tagen stattfinden. Folglich kommt die Frage immer darauf hinaus, wenn eine günstige Gelegenheit sich darbietet, muss man sie ergreifen. Einverstanden. Und nun sagen Sie mir, was verstehen Sie unter einer günstigen Gelegenheit? Wenn bei einer dunklen Nacht der Nautilus einer europäischen Küste nahe käme. Und Sie würden versuchen, durch Schwimmen zu entkommen? Ja, wenn wir einem Ufer nahe genug wären und wenn der Nautilus auf der Oberfläche führe. Nein, wenn wir zu fern wären und wenn wir unter Wasser führen. Und in diesem Falle? In diesem Falle würde ich mich bemühen, in Besitz des Bootes zu gelangen. Ich verstehe es zu führen. Wir würden uns ins Innere schleichen, die Zapfen wegnehmen und uns wieder auf die Oberfläche begeben, ohne dass selbst der vorne befindliche Steuermann unsere Flucht bemerkte. Gut, Ned, spüren Sie diese Gelegenheit aus, aber behalten Sie im Sinn, dass ein Fehlschlagen unser Verderben wäre. Das werde ich nicht vergessen, mein Herr. Und jetzt, Ned, wollen Sie meine Gedanken über Ihr Projekt vollständig kennen? Gerne, Herr Aronnax. Nun, ich denke, ich sage nicht hoffe. Ich denke, dass diese günstige Gelegenheit sich nicht ergeben wird. Weshalb? Weil der Kapitän Nemo sich nicht verhehlen kann, dass wir die Hoffnung, unsere Freiheit wieder zu erlangen, nicht aufgegeben haben und dass er achtsam sein wird, zumal in den Meeren und an den Küsten Europas. Ich teile meines Herrn Ansicht, sagte Conseil. Wir werden's wohl sehen, erwiderte Ned Land, der mit entschiedener Miene den Kopf schüttelte. Und jetzt, Ned Land, fügte ich hinzu, bleiben wir dabei. Kein Wort weiter über das alles. Wenn Sie dazu gerüstet und bereit sind, melden Sie es uns, und wir werden uns Ihnen anschließen. Ich verlasse mich gänzlich auf Sie. Diese Unterredung, welche später so schwere Folgen haben sollte, schloss also. Ich darf jetzt sagen, dass die Tatsachen mein Voraussehen zu bestätigen schienen, zur großen Verzweiflung des Kanadiers. Misstraute er dem Kapitän Nemo in diesen vielbesuchten Meeren, oder wollte er sich nur dem Angesicht der vielen Schiffe aller Nationen, welche das Mittelländische befahren, entziehen? Ich weiß es nicht, aber er hielt sich meistens in mäßiger Tiefe unter Wasser und weit ab von den Küsten. Der Nautilus fuhr entweder so unter Wasser, dass nur des Steuermanns Gehäuse hervorragte, oder er verschwand in großen Tiefen, denn zwischen dem griechischen Archipel und Kleinasien fanden wir bei 2000 Meter noch keinen Grund. Am 14. Februar beschloss ich, einige Stunden darauf zu verwenden, die Fische des Archipel Argus zu studieren. Aber aus irgendwelchem Grunde blieben die Läden geschlossen. Wir fuhren in der Richtung nach der Insel Candia. Am Abend befand ich mich mit dem Kapitän allein im Salon. Derselbe schien voll Gedanken, schweigsam. Dann ließ er die beiden Läden öffnen, ging von einem zum anderen und beobachtete sorgfältig die Gewässer. Diese Insel war, als ich auf dem Abraham Lincoln mich einschiffte, in vollem Aufstande gegen den türkischen Despotismus. Ich hatte aber nie mit dem Kapitän Nemo davon gesprochen, da er ja außer Verbindung mit der Oberwelt war. Ich machte mich an die Betrachtung der Fische, und es fielen mir gleich einige schon im Altertum bekannte Arten auf. Unter anderem sah ich den schon von Aristoteles angeführten Trichterfisch, den man gewöhnlich Meergrundel nennt. Sodann Sackflocken, die etwas phosphoreszieren, eine Art Meerbrassen, die zu den heiligen Tieren der Ägypter gehörten, indem sie durch ihr Erscheinen im Fluss die befruchtende Überschwemmung desselben ankündigten. Sodann zog meine Aufmerksamkeit sich auf den sogenannten Hemmfisch, ein kleiner Fisch, von dem die Alten sagten, er könne, wenn er sich an den Kiel eines Schiffes anhängt, dessen Lauf hemmen. Ich war ganz in die Anschauung dieser Herrlichkeiten vertieft, als plötzlich eine unerwartete Erscheinung mein Erstaunen erregte. Mitten in den Gewässern zeigte sich ein Mann, ein Taucher mit einem ledernen Gurt um die Hüfte. Es war nicht ein Leichnam, der mit den Wogen trieb, sondern ein lebendiger Mensch, der mit kräftigem Arm ruderte, zuweilen verschwand, um an der Oberfläche Luft zu schöpfen, dann sogleich wieder untertauchte. Ich wendete mich zum Kapitän und rief mit bewegtem Gemüt: »Ein Mann, ein Schiffbrüchiger, den müssen wir retten!« Der Kapitän gab keine Antwort und lehnte sich an das Fenster. Der Mann war nahe gekommen und betrachtete uns durch die Fenster. Zu meinem großen Erstaunen winkte ihm der Kapitän. Der Taucher erwiderte mit der Hand, begab sich unverzüglich wieder zur Oberfläche und kam nicht mehr zum Vorschein. »Beunruhigen Sie sich nicht«, sagte zu mir der Kapitän. »Es ist der auf allen Zykladen wohl bekannte kühne Taucher Nikolas vom Kap Matapan. Das Wasser ist sein Element und er lebt in demselben Meer wie auf dem Lande, in dem er bis nach Kreta hin alle Inseln besucht.« »Ist er Ihnen bekannt, Kapitän?« »Warum nicht, Herr Aronnax?« Darauf wendete sich der Kapitän Nemo zu einem Schrank neben dem linken Fenster des Salons. Nächst demselben sah ich einen mit Eisen beschlagenen Koffer, auf dessen Deckel eine kupferne Platte mit der Chiffre des Nautilus und seiner Devise Mobilis in Mobile befand. In dem Augenblick öffnete der Kapitän, ohne meine Anwesenheit zu beachten, den Koffer, der eine Menge Goldstangen enthielt. Woher kam das kostbare Metall von so ungeheurem Wert? Wo sammelte es der Kapitän, und was sollte damit geschehen? Ich sprach kein Wort, sah zu. Der Kapitän Nemo nahm eine der Goldstangen nach der anderen heraus, legte sie regelmäßig in den Koffer ein, den er ganz damit füllte. Ich schätzte den Inhalt auf mehr als 1000 Kilogramm Gold, das heißt fast 5 Millionen Francs. Der Koffer wurde wieder fest verschlossen, und der Kapitän schrieb auf seinen Deckel eine Adresse in einer Schrift, welche die neugriechische sein musste. Hierauf drückte der Kapitän Nemo auf einen Knopf, dessen Draht mit dem Posten der Mannschaft in Verbindung stand. Es erschienen 4 Mann und schoben nur mit Mühe den Koffer aus dem Salon hinaus. Nachher vernahm ich, dass sie ihn mit Hilfe von Stricken die eiserne Leiter hinaufzogen. In dem Moment wandte sich der Kapitän Nemo zu mir. »Und Sie sagten, Herr Professor?« fragte er mich. »Ich habe nichts gesagt, Kapitän.« »Dann erlauben Sie mir, mein Herr, Ihnen gute Nacht zu wünschen.« Mit diesen Worten verließ der Kapitän den Salon. Ich begab mich, voll Unruhe begreift man, auf mein Zimmer, versuchte vergebens zu schlafen. Ich suchte eine Beziehung zwischen der Erscheinung des Tauchers und dem mit Gold gefüllten Koffer. Bald bemerkte ich an einigen schwankenden Bewegungen, dass der Nautilus aus den niederen Schichten sich auf die Oberfläche der Gewässer hob. Nachher vernahm ich Fußtritte auf der Plateform. Ich merkte, dass man das Boot losmachte und es ins Meer hinabließ. Es stieß einen Augenblick an die Seite des Nautilus an, dann hörte man kein Geräusch mehr. Zwei Stunden nachher vernahm man dasselbe Geräusch, das nämliche Hin- und Hergehen. Das Boot wurde heraufgezogen, in seinem Gehäuse geborgen, und der Nautilus tauchte wieder unter. So waren also die Millionen zu ihrem Adressaten geschafft worden. An welchen Ort des Kontinents? Mit wem stand der Kapitän in solcher Verbindung? Am folgenden Morgen erzählte ich Conseil und dem Kanadier die Ereignisse dieser Nacht, welche meine Neugierde im höchsten Grade erregt hatten. Meine Gefährten waren nicht minder wie ich darüber erstaunt. »Aber woher bekommt er diese Millionen?« fragte Ned Land. Darauf war eine Antwort nicht möglich. Ich begab mich nach dem Frühstück an die Arbeit und war bis 5 Uhr mit meinem Tagebuch beschäftigt. Dann empfand ich eine so außerordentliche Hitze, dass ich mein Byssuskleid ablegen musste. Unbegreiflich, denn wir befanden uns nicht unter Breitegraden von hoher Temperatur, und zudem durfte der Nautilus in der Tiefe eine Erhöhung derselben nicht verspüren. Ich sah auf das Meermanometer. Es zeigte eine Tiefe von 60 Fuß, wohin die atmosphärische Luft nicht hätte dringen können. Ich fuhr fort zu arbeiten, aber die Temperatur stieg dermaßen, dass es nicht zum Aushalten war. Sollte ein Brand an Bord sein? Fragte ich mich. Ich war im Begriff, den Salon zu verlassen, als der Kapitän Nemo eintrat. Er trat zum Thermometer, sah nach und sprach zu mir: 24 Grad. »Ich spüre es wohl, Kapitän«, erwiderte ich, »und sollte diese Hitze noch steigen, so können wir es nicht aushalten.« »Oh, Herr Professor, diese Hitze wird nur dann steigen, wenn wir wollen.« »Sie können sie also nach Belieben ändern?« »Nein, aber ich kann mich von der Quelle derselben entfernen.« »Also kommt sie von außen?« »Jawohl, wir fahren in siedendem Wasser.« »Ist es möglich?« rief ich aus. »Schauen Sie her.« Die Läden öffneten sich, und ich sah das Meer um den Nautilus herum ganz weiß. Dicke Schwefeldünste entwirbelten inmitten der Wogen, welche sprudelten wie siedendes Wasser im Kessel. Ich hielt meine Hand an eins der Fenster, aber es war so heiß, dass ich sie zurückziehen musste. »Wo befinden wir uns?« fragte ich. »Nächster Insel Santorin, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän, »und gerade in dem Kanal, welcher Nea Kameni von Palea Kameni scheidet. Ich wollte Ihnen den merkwürdigen Anblick eines unterseeischen Vulkanausbruchs gewähren.« »Ich meinte«, sagte ich, »die Bildung dieser neuen Insel sei fertig.« »In vulkanischen Gegenden ist nie etwas fertig«, erwiderte der Kapitän Nemo, »und die Arbeit der unterirdischen Feuer dauert da stets fort. Bereits im Jahre 19 unserer Zeitrechnung zeigte sich nach Cassiodorus und Plinius eine neue Insel, die göttliche Theia, an derselben Stelle, wo sich neuerdings diese Eilande bildeten. Nachher versank sie wieder, um im Jahre 69 wieder zu erscheinen und dann abermals zu versinken. Seit jener Zeit bis auf unsere Tage war die plutonische Arbeit unterbrochen. Aber am 3. Februar 1866 tauchte ein neues Eiland, dem man den Namen Georgsinsel gab, aus den Schwefeldünsten auf, nächst Nea Kameni, und vereinigte sich mit dieser am 6. desselben Monats. 7 Tage nachher, am 13. Februar, erschien das Inselchen Afroessa so nahe bei Nea Kameni, dass nur ein Kanal von 10 Meter dazwischen blieb. Ich befand mich, während diese Naturerscheinung sich begab, in diesen Meeren, und ich konnte alle ihre Phasen beobachten. Das Eiland Afroessa war von runder Gestalt und hatte 300 Fuß Durchmesser bei 30 Fuß Höhe. Es bestand aus schwarzer, glasartiger Lava, verbunden mit Felsspatstücken. Endlich, am 10. März, zeigte sich noch ein kleineres Inselchen, Reka genannt, nahe bei Nea Kameni, und seitdem bilden diese 3 zusammengelöteten Eilande nur eine einzige Insel. »Und der Kanal, worin wir uns in diesem Augenblick befinden?« fragte ich. »Hier ist er«, erwiderte der Kapitän Nemo und wies auf eine Karte des Archipel. »Sie sehen, dass ich die neuen Inselchen darauf eingetragen habe.« »Aber dieser Kanal wird sich einmal ausfüllen.« »Wahrscheinlich, Herr Aronnax, denn seit 1866 sind 8 kleine Lava-Eilande dicht vor dem Hafen St. Nicholas zu Palea Kameni aufgetaucht. Es ist also klar, dass Nea und Palea in kurzer Zeit sich vereinigen werden. Wie im stillen Ozean die Kontinente durch Infusorien gebildet werden, so geschieht es hier durch vulkanische Ausbrüche. Sehen Sie, mein Herr, so vollzieht sich die Arbeit unter diesen Wogen.« Ich trat wieder ans Fenster. Der Nautilus fuhr nicht weiter. Die Hitze ward unerträglich. Die weiße Farbe des Meeres wurde rot durch Hinzukommen eines Eisensalzes. Trotzdem, dass der Salon hermetisch verschlossen war, entwickelte sich ein unerträglicher Schwefelgeruch, und ich bemerkte scharlachrote Flammen, die so lebhaft waren, dass der Glanz des elektrischen Lichtes sich darin verlor. Ich war über und über in Schweiß, war am Ersticken. Wahrhaftig, ich fühlte, wie ich im Begriff war zu braten. »Man kann in diesem siedenden Wasser nicht länger verweilen«, sagte ich zum Kapitän. »Nein, das wäre nicht klug«, erwiderte Nemo phlegmatisch. Es wurde Befehl erteilt, und der Nautilus drehte sich, um sich aus diesem Glühofen, welchem er nicht ungestraft trotzen konnte, zu entfernen. Nach einer Viertelstunde atmeten wir an der Oberfläche wieder auf. Am folgenden Tage, den 16. Februar, verließen wir dieses Becken, welches zwischen Rhodos und Alexandria Tiefen von 3000 Meter zeigte. Und der Nautilus verließ, indem er auf hoher See vor Kerigo vorbeifuhr, den griechischen Archipel, nachdem er um Kap Matapan herumlaviert. Ende von Teil 2, Kapitel 6. Teil 2, Kapitel 7 von 20.000 Meilen unter Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 7. Das Mittelländische Meer in 24 Stunden. Das Mittelländische, da vorzugsweise Blaue Meer, von den Hebräern das Große Meer, von den Griechen das Meer, von den Römern unser Meer genannt, ist an seinen Gestaden mit Orangen, Aloe, Kaktus, Pinien besetzt, von Myrtendüften durchdrungen, von rauem Gebirgsland eingefasst, von reiner, durchsichtiger Luft gesättigt. Aber die unablässig tätigen unterirdischen Feuer machen es zu einem wahren Schlachtfeld, wo Neptun und Pluto sich noch um die Weltherrschaft streiten. An seinen Ufern, auf seinen Gewässern findet der Mensch im trefflichsten Klima der Welt seine stärkende Erholung. Aber trotz dieser herrlichen Eigenschaften habe ich doch von diesem Becken, das eine Oberfläche von 2 Millionen Quadratkilometer enthält, nur einen raschen Überblick nehmen können. Und selbst die persönlichen Kenntnisse des Kapitäns Nemo gingen mir ab, denn der rätselhafte Mann ließ sich während der Eilfahrt nicht ein einziges Mal sehen. Ich schätze den Weg, welchen der Nautilus unter den Wogen dieses Meeres durchlief, auf etwa 600 Lieue, und diese Fahrt machte er in 2×24 Stunden. Wir fuhren am Morgen des 16. Februar aus den Gewässern Griechenlands ab, und am 18. bei Sonnenaufgang hatten wir die Straße von Gibraltar passiert. Offenbar war dieses mittelländische Meer, eingeengt zwischen Ländern, welche der Kapitän Nemo vermeiden wollte, demselben kein angenehmer Aufenthalt. Er hatte darin nicht jene Freiheit der Bewegungen, jene Unabhängigkeit seiner Unternehmungen, welche die Ozeane ihm gewährten, und es ward seinem Nautilus zu enge zwischen den allzu nahen Gestaden Europas und Afrikas. Daher fuhren wir denn auch mit einer Schnelligkeit von 25 Meilen die Stunde. Es versteht sich von selbst, dass dabei Ned Land auf sein Entweichungsprojekt verzichten musste. Unter solchen Umständen den Nautilus verlassen, wäre so misslich gewesen, als bei einem Eilzug aus dem Wagen zu springen. Zudem kam unser Fahrzeug nur nachts an die Oberfläche, um seine Luft zu erneuern, und es nahm seine Richtung nur nach den Angaben des Kompasses und des Logs. Ich sah also vom Inneren des Mittelländischen Meeres nur, was der Passagier eines Eilzugs von der Landschaft, die vor seinen Blicken entflieht, das heißt den entfernten Horizont und nicht die Gegenstände im Vordergrunde, welche blitzschnell enteilen. Doch konnten wir manche der mittelländischen Fische beobachten, welche kräftig genug waren, sich einige Augenblicke in der Umgebung des Nautilus zu halten. Wir standen daher vor den Fenstern auf der Lauer und notierten, was uns möglich war. In den vom elektrischen Licht hell erleuchteten Strichen sah man Lampreten, die in fast allen Klimaten zu Hause sind, von der Länge eines Meter. 5 Fuß breite Rochen mit weißem Bauch und aschgrauem gefleckten Rücken. 12 Fuß lange Haifische überboten sich einander an Schnelligkeit. 8 Fuß lange Seefüchse mit äußerst seiner Spürkraft. Goldbrassen, mitunter bis 13 Dezimeter lang, wie in Silber- und Lasurblauer Kleidung und mit goldenen Wimpern, eine kostbare Fischgattung, die in allen Gewässern, Flüssen, Seen und Meeren zu Hause, in jedem Klima fortkommt, alle Temperaturen verträgt. Prachtvolle Störe, 9 bis 10 Meter lang, mit bläulichem, braun getüpfeltem Rücken, schlugen mit kräftigem Schwanz wieder die Fenster. Sie sind den Haifischen ähnlich, doch nicht so stark, und finden sich in allen Meeren. Im Frühling kommen sie gern in die großen Flüsse stromaufwärts, die Wolga, Donau, den Po, Rhein, die Loire, die Oder hinauf, fressen Heringe, Makrelen, Salme und andere. Sie gehören zwar zu den Knorpelfischen, sind aber schmackhaft und werden frisch, getrocknet, mariniert oder gesalzen gegessen. Am besten konnte man, wann der Nautilus in die Nähe der Oberfläche kam, die Thunfische beobachten, mit blau-schwarzem Rücken, silbergepanzertem Leib und goldschimmernden Rückenflossen. Man sagt von ihnen, sie begleiten gern die Schiffe auf ihrer Fahrt und suchten in ihrem kühlen Schatten Schutz gegen die tropischen Sonnenstrahlen. Und so begleiteten sie auch stundenlang den Nautilus, an Schnelligkeit mit ihm wetteifernd. Ich konnte mich nicht satt sehen an diesen Tieren, die wie für die Schnellfahrt gebaut sind, mit kleinem Kopf, schlankem, glattem Leib, der mitunter über 3 Meter maß, ausnehmend kräftigen Brustflossen und gabelförmigem Schwanz. Sie schwammen im Triangel, wie manche Zugvögel fliegen, denen sie an Schnelligkeit gleichkommen. Doch den Provenzalen entrinnen sie nicht, welche sie ebenfalls schmackhaft finden, und sie zu Tausenden in großen Netzen fangen, indem sie blindlings wie betäubt in diese hineingeraten. Zahllos war die Menge der übrigen Fische, die wir nur flüchtig wahrnahmen oder bei der großen Schnelligkeit nicht beobachten konnten. Von Seesäugetieren bemerkte ich im Vorüberfahren an der Mündung des Adriatischen Meeres 2 bis 3 Pottfische. Einige Delfine von der Gattung der Kugelköpfigen, welche besonders im Mittelländischen Meere vorkommen, mit hell gestreiftem Vorderkopf. Und auch ein Dutzend Robben mit weißem Bauch und schwarzem Hauthaar, denen man den Beinamen Mönche gab und die auch ganz wie Dominikaner aussehen. Am Abend des 16. fuhren wir zwischen Sizilien und der Küste von Tunis. An dieser engen Stelle zwischen Kap Bon und der Straße von Messina erhebt sich der Meeresgrund fast plötzlich, so dass er einen Kamm bildet, über welchem das Wasser nur 7-10 Meter Tiefe hat, während er auf beiden Seiten wieder bis zu 170 Meter abfällt. Der Nautilus musste also mit Vorsicht fahren, um nicht gegen diese unterseeische Wand anzustoßen. Ich zeigte Conseil auf der Karte des Mittelländischen Meeres die Stelle, wo dieses Riff sich befand. »Erlauben Sie, mein Herr«, bemerkte Conseil, »das ist ja ein wahrhafter Isthmus zwischen Europa und Afrika.« »Ja, lieber Junge«, erwiderte ich, »er versperrt völlig die libysche Enge, und Smiths Sondierungen haben bewiesen, dass zwischen Kap Bon und Kap Furina die Kontinente ehemals zusammenhingen.« »Ich glaub's wohl«, sagte Conseil. Dazu will ich bemerken, fuhr ich fort, dass eine ähnliche Sperre zwischen Gibraltar und Ceuta besteht, welche in der Urzeit das Mittelländische Meer völlig schloss. Ah, sagte Conseil, wenn einmal durch eine vulkanische Einwirkung diese beiden Schranken wieder über die Meeresfläche emporgehoben würden. Das ist nicht wahrscheinlich, Conseil. Mein Herr möge mir noch die Bemerkung erlauben, wenn dieses vorginge, so wäre das dem Herrn von Lesseps, der sich mit dem Durchstich des Isthmus so viel Mühe gibt, recht unangenehm. Gewiss, aber, wiederholte ich, dies Ereignis wird nicht eintreten. Die Wirkung der vulkanischen Kräfte unter der Erde nimmt stets ab. Die in der Urzeit der Welt so zahlreichen Vulkane erlöschen nach und nach. Die im Inneren wirkende Wärme wird schwächer, die Temperatur der unteren Schichten des Erdballs wird von Jahrhundert zu Jahrhundert bedeutend niedriger und zum Nachteil der Erde, denn diese Wärme ist ihr Leben. Doch die Sonne, die Sonnenwärme ist nicht ausreichend, Conseil. Kann sie einem Leichnam sein Leben wiedergeben? Nein, soviel ich weiß. Nun, die Erde wird dereinst so ein kalter Leichnam sein. Sie wird unbewohnbar und unbewohnt sein, wie der Mond, welcher längst seine Lebenswärme verloren hat. In wie vielen Jahrhunderten? Fragte Conseil. In einigen hunderttausend Jahren, mein Lieber. Dann haben wir noch Zeit, erwiderte Conseil, unsere Reise zu vollenden, sofern Ned Land sich nicht hereinmischt. Und Conseil machte sich ruhig wieder an das Studium der oberen Wasserschichten, durch welche eben der Nautilus mit mäßiger Schnelligkeit fuhr, und wo auf felsigem und vulkanischem Grund eine ganze Flora lebender Gewächse, Schwämme, Holothurien und so weiter sich ausbreitete. Nicht minder eifrig befasste er sich mit der Beobachtung der Mollusken und Gliedertiere und stellte ein langes Verzeichnis auf, womit ich aber doch den Leser verschonen will. Er war mit demselben noch nicht fertig, als der Nautilus, nachdem er über die libysche Enge hinausgekommen, wieder tiefer auf den unteren Meeresgrund, wo es keine Mollusken und Zoophyten mehr gibt, sich begab und seine gewöhnliche Schnelligkeit annahm. Während der Nacht des 16. zum 17. Februar waren wir in das zweite Becken des Mittelländischen Meeres eingefahren, worin die größten Tiefen 3000 Meter betragen. Und der Nautilus tauchte bis in die untersten Schichten hinab. Hier boten, in Ermangelung von Naturmerkwürdigkeiten, die Gewässer den Anblick rührender und furchtbarer Szenen. Denn auf diesem Teil des Mittelländischen Meeres sind am häufigsten Unglücksfälle eingetreten, durch Schiffbruch oder Versinken von Schiffen. In Vergleichung mit dem stillen Ozean ist das Mittelländische Meer nur ein See, aber ein launischer See mit tückisch wechselnden Wogen, heute günstig und schmeichelnd für eine zerbrechliche Tartane, morgen wütend aufgeregt, von Stürmen gepeitscht, die stärksten Schiffe zertrümmernd. Was hatte ich also bei der raschen Fahrt für eine Masse Trümmer vor Augen, mit Korallen oder Rost überzogen, Kanonen, Anker, Kugeln, Eisengeräte, Stücke von Maschinen, zerbrochene Zylinder, versenkte Kessel, Schiffsrümpfe in den verschiedensten Lagen. Solche Trümmer waren zahlreicher, je näher man der Enge von Gibraltar kam, der Raum zwischen der afrikanischen und europäischen Küste sich verengte. Der Nautilus fuhr mit reißender Schnelligkeit gleichgültig über sie alle hinweg und langte am 18. Februar um 3 Uhr früh beim Eingang der Straße an. Hier gibt's zwei Strömungen. Die obere, welche längst bekannt ist, führt die Gewässer aus dem Ozean in das Becken des Mittelländischen, sodann eine tiefer in entgegengesetzter Richtung, deren Existenz nun durch Folgerungen bewiesen ist. In der Tat sollte die Gesamtmasse der mittelländischen Gewässer, welche durch die atlantischen und durch die einmündenden Flüsse unaufhörlich anwächst, alljährlich das Niveau derselben erhöhen, denn die Ausdünstung ist nicht im gleichen Grade wirksam, um ein Gleichgewicht herzustellen. Nun ist aber dem nicht so, und hieraus hat man geschlossen, dass in tieferen Schichten eine Gegenströmung den Überschuss der mittelländischen Wasser durch die Enge von Gibraltar wieder in das atlantische Becken führe. Und genau so ist's wirklich. Der Nautilus fuhr mit dieser Strömung sehr rasch durch die Enge. Einen Augenblick Zeit hatte ich, um die Ruinen des Herkules-Tempels zu bewundern, welcher nach Plinius und Avienus samt der niedrigen Insel, worauf er stand, einst versunken ist. Einige Minuten darauf schwammen wir auf den Wogen des Atlantischen Meeres. Ende von Teil 2, Kapitel 7.
Save big this summer with great deals, all in the Kroger app. Get select varieties of Powerade or Body Armor Super Drinks for 79 cents each. Then get a 2-pound package of strawberries for $2.99 each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.